Aber wenn am Ende so die Mentalität ist, wir verbrennen die Lernunterlagen, wir kotzen das Wissen für die Klausur und damit ja eigentlich nur für die Note aufs Blatt und es ist so ein tierischer Krampf.
Vergesst mir den Spaß beim Lernen nicht. Und das ist es, das, was man mir vielleicht dreimal mehr hätte zurufen sollen. Vergiss den Spaß daran nicht.
Der Punkt ist, es gibt keine empirische Evidenz bisher für das Konzept der Lerntypen.
Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufschlage, bin ich wissensdurstig, wirklich. Und das macht mir Spaß. Ich habe jetzt gerade Englisch gebracht, aber es gilt auch für Geschichte, es gilt für alle möglichen anderen Bereiche. Ich will es mir nehmen, aber auf meine Art.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Ach, tut das alles gut.
Was denn jetzt schon wieder?
Ich schaue hier auf den Golf von Neapel.
Ach so.
Allein die Farben befrieden mich in jeder Beziehung.
Sonntagmorgen für uns, für euch alle da draußen, dann irgendwann Dienstag oder später, sitzt du also in Italien mit dem Blick auf La Dolce Vita.
Ganz genau. Und was du schon hinter dir hast, da bin ich gerade mittendrin, mich zu erholen. Und ich merke doch allein durch diesen Blick aufs Meer und die Landschaften hier, wie sich meine benenne die Welle von Alpha bis Y. Bei mir beruhigt sich auf jeden Fall alles.
Schön. Das ist doch, so hat es dir doch vorgestellt, oder nicht? Nach all dem Stress, den du dieses Jahr schon hattest.
Nach all der Mühe trage ich nun die Früchte davon.
Maximal 22 Urlaubswochen. Richtig.
Nächstes Jahr werden es mehr, so wie sei schon bei allen gesagt, die vor Wut toben. So, wir hatten noch letzte Woche über die Queen gesprochen.
Ja.
Und ich habe mich dazu hinreißen.
Da kam schon viel Hass, muss ich sagen. Ja, ich muss aber gleich auch noch zu was anderem sagen, wo diese Woche die Welle der Empörung vor meiner Haustür geschwappt ist.
Sehr gut.
Aber erstmal die Queen.
Ja, ich will dich gerade zum Lachen bringen. Und zwar haben wir uns ja eindeutig geäußert, ich mache es mal kurz komprimiert, dass es uns am Arsch vorbeigeht. Und du hattest noch hinzugefügt, dass wenn sie doch jetzt ein bisschen Verstand haben oder hätten, sie das ganze Theater beenden würden. Anständig, ne?
So. Ja, das geht mir, ja, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen differenzierter gesagt, weil ich fand schon psychologisch spannend, dass so viel nicht am Arsch vorbeigeht. Und habe diese Woche nochmal einen Post geteilt von der Taz, wo die Überschrift war, während die Queen irgendwie, ich glaube, in Afrika, aber ich bin nicht ganz sicher, eine große Gruppe schwarzer Menschen dann da besucht in ihrem tollen Gewand und so, da steht drüber, eure Heldin ist das Gesicht unseres Schreckens.
Richtig.
Ja, das hört niemand gerne auf einer Beerdigung. Und das ist halt von Mohammad Amjahid, ein Autor von der Taz oder hier halt jemand, der hier schreibt. Und der sagt halt, wie die weißen Wahrnehmungslücken im Gedenken an die Queen sind. Und das war halt das, was mich umgetrieben hat.
Ja, absolut.
Mich interessieren die Royals nicht, aber mir ging das, ich habe das dann auch geteilt und habe gesagt, da denke ich nach wie vor weiter die ganze Zeit drüber nach.
Ja, so und war's. So geht's mir auch. Und dann habe ich den neuen König genommen. King Charles,
ja, wie wir der wissen. Whisky vom Lidl.
Und habe nur drüber geschrieben oder drunter, das Wesen der Monarchie widerspricht jedem demokratischen Verständnis. Mhm. Vom Tenor her. Das reichte schon aus, dass ich jetzt massiv über Mails beschimpft werde.
Ja.
Und eben als ich ein Urlaubsfoto gepostet habe, schrieb mir eine reizende junge Dame, und was hat das bitteschön mit Demokratie zu tun?
Nein. Ja. Es reiht sich sehr gut in die Erfahrung, die bei mir wiederum ankam. Ich glaube, du hattest etwas mehr über die ganzen Royals abgelassen, völlig zu Recht. Aber ich hatte mich ja über diese Holzuhren beschwert. Und ich glaube, wir müssen gar nicht die Diskussion nochmal aufgreifen von letzter Woche oder unsere Standpunkte, weil die sind egal.
Ja.
Viel spannender ist aus meiner Sicht. Und da wollte ich auch mit dir drüber sprechen, wie die Welt heute auf sowas reagiert oder wie wir Menschen auf sowas reagieren. Ich möchte dir eine Nachricht vorlesen. Du kannst dich jetzt schon mal in deinem Liegestuhl zurücklehnen, weil die ist so anderthalb Stunden lang.
Okay.
17 iPhone-Bildschirme voll.
Ich
zur
liege.
Holzuhr. Achtung, eine von vielen. Ich habe auch so Mails, 3.23 Uhr nachts aus Luxemburg. Und alle waren stinksauer. Also, lieber Leon, ich habe jetzt doch so langsam das dringende Bedürfnis, mal eine Sache zu kommentieren. Vorweg, ich höre deinen Podcast wirklich gerne und so weiter. Viel Lob auch erstmal, aber jetzt. Mich wühlt eine Sache immer total auf. Wenn es etwas gibt, das deiner Meinung nach so gar nicht geht, Klammer auf, Holzuhr, Spikeball, Homöopathie, Plastik-Ostereier im Vorgarten. you name it, Klammer zu, dann stellst du das auf eine Art und Weise als geht gar nicht da, bei der man sich, wenn man das gut oder zumindest okay findet, doch zuweilen angegriffen fühlt. Jetzt ist das natürlich mein Bier, wie ich mich mit deinen Aussagen fühle. Stimmt, aber ich frage mich, ob du dir selbst nicht ein Stück Lebensqualität nimmst, wenn du die Dinge so krass abwertest. Stell dir vor, im Zug sind noch exakt zwei Plätze frei, eine lange Fahrt liegt vor dir. Platz 1, Person mit Sportoutfit, Spikeball-Ausrüstung, guckt aus der Sporttasche, während kleine weiße Kügelchen wegen Sportverletzung eingeworfen werden, blitzt die Holzuhr aus der Jacke hervor. Schnell weitergehen oder
gute Gedanken,
setzt ne? du dich, guter Gedanke, setzt du dich halt neben Person 2, ausgelatschte weiße Sneaker, Müsli-Riegel von Koro und die Zeit auf dem Schoß. So, jetzt geht das hier weiter und die Person kommt zu dem Fazit, wir kategorisieren ja alle gern, packen Dinge und Personen in Schubladen und so weiter. Geh doch mal in dich, schau doch mal, welche Schubladen du so befüllst und ob du nicht doch mal aufräumen willst. Damit meine ich nicht, finde die Dinge gut, die du ablehnst, damit meine ich eher, werte doch nicht alles so radikal ab. So. Die anderen Nachrichten, die ich bekommen habe, die waren absolut gar nicht so differenziert, sondern da haben mich Leute wirklich, wirklich nahezu wüst beschimpft und mit Holzuhren beschmissen. Warum treibt mich das so um?
Ja.
Und es passt doch gut zu deinem Prinz Charles. Was die Person hier schreibt, nämlich, natürlich ist das eigentlich mein Bier, wie ich mich mit deinen Aussagen fühle. Das ist eine Botschaft, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, die sollten wir mal wieder raus ins Land tragen. Das, was wir hier gemacht haben oder was wir hier besprochen haben, ist Meinung. Und da provoziert man auch gerne mal. Und ich finde auch dieses sich gegenseitig foppen, sich mal einen Spruch drücken, irgendeinen blöden Spruch über Holzuhren machen, kann man genauso machen wie über meine blöden weißen Sneaker oder irgendwelche Müsli-Riegel, die ich vielleicht esse oder auch nicht esse und eine vermeintlich intellektuelle Zeitung auf dem Schoß. Ich finde, wenn man dann hingeht und das einen aber so sehr aufregt, dass man nachts um 3.23 Uhr Mails aus Luxemburg schickt, wo die andere Person hat dann wirklich angefangen, wie sie das fertig macht und sauer macht, dann denke ich mir, ey, genau das, was die Person hier in einem Nebensatz schreibt, ist eigentlich die Kernbotschaft. Es ist dein Bier, wie du dich mit dieser Aussage fühlst. Und vielleicht solltest du einfach mal checken, dass nicht alle auf der Welt dieselbe Meinung haben. Weil wenn mir jetzt jemand hier Kontra gibt, dann nehme ich das gerne auf. Und ich schreibe auch immer Leuten, wenn die mir kritische Nachrichten schreiben, dann sage ich, danke für deinen Input, danke für die andere Sichtweise. Und nicht, dass mich das so fertig macht, so aufregt. Ich fand diesen Buchtitel vom Stuckrad Barre so schön mit diesem, sind denn alle so ernst geworden? Haben wir hier schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ey, was ist los? Was ist los?
Naja, und das macht ja eben diese Zuschrift auch gut, dass er das geschrieben hat. Und gleichwohl sehen wir ja, dass er diese Spannung nicht aushält. Und das kann ich verstehen, weil das geht zuweilen dir so, mir geht es relativ oft so, dass ich diesen Widerspruch in mir nicht aushalte. Jemand macht was in meinen Augen unlogisch ist und abzulehnen ist. Und dann trage ich mich mit dem Gedanken durch den Tag und beschäftige mich damit und ärgere mich letztendlich doch über mich selbst, dass ich es wahrnehme, vielleicht auch als Meinung wahrnehme, aber dass es mir nicht am Arsch vorbeigeht. Das heißt doch, es macht was mit mir. Und in diesem Fall, und das eben auch jetzt Rat an die Zuschrift, in diesem Fall vielleicht mal drüber nachdenken, warum macht das was mit mir?
Ja. Ja, und ich würde mir bei ganz vielen Sachen, ich höre oft Leute, die ich grundsätzlich gut finde und wo ich so denke, das finde ich spannend, was die erzählen, oder ich teile viele Meinungen von denen. Und dann sagen sie so ein, zwei Sachen, die ich ganz anders sehe. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier zuhört und wirklich glaubt, dass ich losgehe und Leute, die Spikeball spielen, wirklich scheiße finde. Ich trage selber Sachen, wo ich genau weiß, da würden vielleicht andere von außen sagen, das ist total doof oder albern oder was weiß ich, das finde ich so hässlich, wie du eine Holzuhr hässlich findest. Ich hab nur Sorge, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo sich Leute über solche Kleinigkeiten mittlerweile schon so aufregen.
Ja, das
und man
ist
sich
es,
wirklich wünscht,
ey,
Alter, lehn dich zurück. Du musst es aushalten, dass wenn du denkst, Leon ist nett und cool und was weiß ich was, dass der aber Holzuhren doof findet, du vielleicht cool findest.
Nein, es geht ja darum, dass er sagt, du beschneidest dich in deiner Lebensqualität.
Oder so.
Weil du das nicht akzeptieren kannst.
Weiter.
Und das ist vielleicht nicht genug rausgekommen, dass du sagst, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Oder wie sagt der Rheinländer, jeder Jeck ist anders.
Ja.
Und du lässt auch jeden anders sein. So. Und das,
aber trotzdem muss es doch okay bleiben, Witze über Holzuhren zu machen oder sich über Spikeball lustig zu machen. Ich reg mich auf, weil ich wirklich dachte, ey Leute, ein bisschen gelassener. Alle. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich reg mich ja auch über Sachen auf. Merk's ja gerade.
Ja, das ist ja auch
gut. Ich
reg
mich auf, dass sich jemand aufregt. Aber immer wieder denke ich dann, ey, lass uns an die eigene Nase packen und ein bisschen ruhiger bleiben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, Jen Becks Bewertung unseres Podcasts zu lesen. Das passiert nämlich auch oft. Wir kriegen Bewertungen von Leuten und da freut man sich ja eigentlich total drüber. Vor allem, wenn es auch mal konstruktiv kritisch ist. Auch super fein. Am meisten freut man sich trotzdem über 5 Sterne. Jen Beck gibt uns 5 Sterne und ich dachte, shit, wegen der Holzuhrnummer, weil es fing an mit, man muss nicht immer einer Meinung sein. Dann hat er geschrieben, ich habe ein Kork-Portemonnaie, eine Computermatte aus Kork, ein Wecker aus Holz, Körbe aus Seegras und so weiter, um den Kunststoff die Stirn zu bieten. Also aus ökologischer Sicht heraus, wie Atze es richtig erkannt hat, ich liebe dich trotzdem, Herr Winscheid, und freue mich auf jede neue Folge. Macht weiter so. PS, ich bin trotz Kork und Co. cool. Wirklich, ich schwöre.
Ja,
da, Jens, da hab ich mich gefreut.
Ja, lass uns das mal zurückgeben. Jens, wir lieben dich auch.
Wir lieben dich auch.
Ja, alles gut. Und lass uns auch gegenseitig weiter foppen. Und wenn einer eine zu kurze oder zu lange Hose trägt von uns oder wo wirklich, wirklich jetzt Gott vor sein möge, lass uns das nicht beschweren. Aber sollte jemand E-Bike fahren, bleibt er für uns auch ein liebenswerter Mensch. Auch wenn es,
total, wenn es falsch
ist, E-Bike zu fahren.
Das ist übrigens auch sowas, was in Psychotherapien ganz oft betrachtet wird, dass Leute Dingen viel zu viel Gewicht geben und sich viel zu schnell angegriffen fühlen von Momenten, wo man vielleicht sagen würde, ja, okay, da wurdest du vielleicht auch angegriffen und da wurde ein frecher Witz über dich gemacht, aber das ist halt auch Leben.
Ja, absolut. Ich denke gerade drüber nach, dass ihr euch quasi gerade gegenseitig belehrt habt und beide euch dasselbe geraten habt. Finde ich gut.
Das stimmt. Sollen wir denn trotzdem sagen, eigentlich ist das ja hier nach wie vor immer noch ein Psychologie-Podcast, in dem die Weisheit des Lebens auf die Psychologie trifft und in unser heutiges Thema starten.
Ja, wie konnte uns diese Einleitung hier heute nur passieren? Vielleicht ist das die beginnende Entspannung bei mir und die anhaltende bei dir.
Ja.
Also, diese Einleitung steht unter dem Motto, warum sind denn alle so ernst geworden?
Rein ins Thema Lernen. Und vielleicht passt es ja auch ein Stück, weil du hast eben schön gesagt, diese Person, die Nachricht geschickt hat, die lange Nachricht, das hat ja doch auch was mit mir gemacht. Und ich habe sie dir jetzt vorgelesen, ich habe sie auch noch einem Kumpel gezeigt und dachte so, naja, es ist ja vielleicht auch was dran und man lernt doch immer weiter. So hoffe ich, dass vielleicht auch die Person mit meiner Kritik an dieser Art von Zuschrift und diesem Ausrasten wegen so Kleinigkeiten vielleicht auch wieder was lernt oder die vielen anderen, die da noch wirklich heftigere Nachrichten geschrieben haben. Wir wollen über das Lernen reden und zwar ein lebenslanges Lernen und das ist aus psychologischer Sicht deswegen unglaublich spannend, weil es da sehr, sehr, sehr falsche Vorstellungen gibt.
Leon, als du eigenmächtig dieses Thema festgelegt hast, was ich gut finde und ich das gelesen habe, wurde mir ganz schlecht.
Warum?
Ich habe so ein gestörtes Verhältnis zum Lernen, dass ich allein bei dem Wort schon Beklemmungen kriege. Schlimm.
Bezüglich was? Also wo kommt das her, dieses gestörte Verhältnis?
Wenn ich das wüsste, aber allein wenn ich übers Lernen lese, dann zieht sich in mir alles zusammen. Mir ist das Lernen grundsätzlich und grundlegend versaut worden in der Schule.
Ja.
Schon in der Grundschule habe ich ja hier schon mal geschildert, durch die Lehrerin, die mich da so lächerlich gemacht hat vor der Klasse. Dass das bis heute hält. Wahnsinn. Deswegen kann es nur gut sein, wenn wir uns heute diesem Thema widmen und den Deckel auf dem brodelnden Topf mal hochheben.
Ja, und ich glaube, dass es vielen so geht wie dir. Weil ich muss für mich auch sagen, für mich hat sich Lernen, das ist vielleicht dann ein Unterschied zwischen uns, wenn es dir heute noch so geht, wie es dir in der Grundschule ging, massiv verändert. Weil ich auch sagen muss, ich, wie du weißt, war immer eher in der Schule so Streber, sagen wir es einfach.
Ja, und genau.
Ich würde gerne hinzufügen, netter Streber, aber am Ende des Tages habe ich in der Schule viel gelernt für Klassenarbeiten, für Klausuren später dann eher nochmal mehr. Und ich habe es aber auch nie gemocht und es hat mich immer genervt. Ich habe es gehasst,
wenn die Klausurenphase
war. Nee, auch in der Uni sogar noch, fällt mir auf, das, was ja nochmal Jahre später ist, es hat mich so genervt. Und was mich am allermeisten genervt hat, war dieses Bulimie-Lernen. Du klopfst dir das ganze Wissen in die Birne und kotzt das dann für die Klausur aufs Blatt und dann gibt's so Rituale, das habe ich letztens auch nochmal von welchen gehört, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind. Ja, wir wollten uns treffen und die ganzen alten Unterlagen verbrennen.
Ja.
Und das war bei uns auch so ein Thema, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, jeder bringt mal so einen Ordner mit und dann verbrennen wir einfach die Sachen. Was läuft schief hier in diesem Land, wenn das bei jungen Leuten, die lernen, wenn das am Ende so das Fazit ist, die manche lernen vielleicht mehr oder weniger, so wie ich, quälen sich da durch, du sagst vielleicht früher einen Haken dran und ich mach da gar nicht mehr mit. Aber wenn am Ende so die Mentalität ist, wir verbrennen die Lernunterlagen, wir kotzen das Wissen für die Klausur und damit ja eigentlich nur für die Note aufs Blatt. Und es ist so ein tierischer Krampf, ob in der Schule oder später in der Uni oder auch bei der Berufsschule. Ich glaube, dass da so viel falsch läuft. Und da wollen wir ja heute rein und hoffentlich vielleicht ein Stück weit anders drauf gucken. Weil bei mir hat sich die Lust am Lernen.
Ja.
Total verändert. Bei mir ist es mittlerweile so, und ich hoffe, dass das vielen, die hier zuhören, vielleicht auch so geht, dass ich sage, das, was wir jede Woche machen und auch sonst, wo ich lernen darf, wenn ich mit Expertinnen und Experten spreche, wenn ich mit den Forschern aus der ganzen Welt diese Interviews führen darf, wenn ich für mein Buch recherchiere, wenn ich Zuschriften lese, wie die ich eben vorgelesen habe, wenn ich über die Queen nachdenke und die Kolonialgeschichte. Es sind alles Momente, wo ich lerne, wo ich mich weiterentwickle, wo ich dazu gewinne, wo meine Neugier befriedigt wird und wo ich merke, oh mein Gott, ist das krass, wie viel Spaß das machen kann, wie sehr ich das Gefühl habe, es gibt mir was zu lernen.
Und da müssen wir heute landen, genau da müssen wir heute landen, dass wir alle, sogar mich mitnehmen, an diese Stelle, wo wir entdecken, in welchem Feld und mit welcher Methode Lernen Spaß macht.
Wir werden dazu einmal ins Gehirn gucken, weil es unglaublich spannende Einsichten gibt zu Serotonin und Depression, wo man jetzt erstmal denkt, was hat das mit Lernen zu tun, erkläre ich dir gleich, aber da ist mir letzte Woche in dem Gespräch eben mit einem Experten, einem Psychotherapeuten, nochmal richtig was klar geworden.
Ja.
Dann werden wir uns angucken, weil das, glaube ich, viel, viel erklärt, wo wir heute stehen und was da so schiefläuft in unserem Bildungssystem, was eigentlich so die Historie vom Lernen ist, und ganz zum Schluss habe ich für dich eine ganze Reihe von konkreten Punkten, wie wir es schaffen können, in unserem Hirn die Lernmentalität oder überhaupt die Fähigkeit zu lernen, da werden wir über Plastizität sprechen, zu pushen. Und das ist eben so anders, als man erstmal denken würde. Weshalb ich hoffe, dass wir hier rausgehen, am Ende viel gelernt haben. Das meine ich in diesem Fall nochmal doppelt ernst.
Und also die erste Frage, den ersten Stein hier in unseren Teich geworfen, den Teich des Wissens. Gibt es wirklich verschiedene Lerntypen? Und was bin ich für einer?
Ja, das wollte ich jetzt eigentlich dich direkt fragen. Ich war als Kind großer Geolino-Fan. Und wenn man nach Lerntypen googelt, dann kommt dir ein Geolino-Artikel ganz weit oben. Geolino ist quasi das Kindermagazin der Geo. Und im Lehrerhaushalt kommst du da nicht dran vorbei. Und da beginnt ein Artikel wie folgt.
Schreibe ich mir
das
auf.
Kennt ihr sicher? Ihr kannst ja aufschreiben. Das kennt ihr sicher. Euer Lehrer wiederholt den Lernstoff mehrere Male und doch habt ihr irgendwie keinen Durchblick. Der Grund, jeder lernt anders. Da kannst du jetzt direkt rufen, ich. Genau. So, wir stellen euch die verschiedenen Lerntypen vor und geben Tipps, wie man den Lernstoff besser versteht. Achtung, jetzt kommen die vier Lerntypen, die, glaube ich, viele von uns schon mal gehört haben. Erstens, auditiver Lerntyp. Gelernt wird hauptsächlich beim Zuhören. Zweitens, visueller Lerntyp. Beim Lesen oder beim Anschauen von Filmen klappt das Lernen am besten. Dann der motorische Lerntyp. Hier wird angepackt. So lässt sich Gelerntes am besten einprägen. Und dann der kommunikative Lerntyp. Bei Unterhaltungen oder in Partnerarbeit lernt dieser Lerntyp am schnellsten. Atze, welcher bist du?
Ich gebe dir jetzt ein Example und du sagst mir, welcher Lerntyp ich bin. So, ich tue mich unheimlich schwer mit Sprachen. Jetzt ist aber die Tochter meines Patensohns, weil seine Frau spanischsprachig ist, dieses wunderbare Kind wächst zweisprachig auf, Spanisch und Deutsch.
Quasi deine Patenenkelin, ist das richtig?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Müsste man, glaube ich, so sagen. Es gibt sicher auch noch einen Fachbegriff. Aber so, jetzt fällt es mir unheimlich schwer, Spanisch zu lernen. Und ich habe jetzt letztens bei ihr so ein Video gesehen mit einem gesungenen Spanischlied. Ich sing's jetzt mal für dich, ja? Buenos dias, buenos dias, como estás, muy bien, gracias, y usted. So, bei dem I usted war für mich schon Feierabend. Nach fünfmaligen Hören habe ich dieses I usted nicht reingekriegt. Dann habe ich mir das aber jetzt mit dem Video reingezogen.
Ja.
Weil so ein Video für Zweijährige.
Ja.
Jetzt passt es. Und ich werde jetzt komplett Spanisch lernen über Kindervideos.
Okay.
Was bin ich also für ein Typ?
Keine Ahnung. Visuell, auditiv? Gibst du Mixtypen?
Wahrscheinlich, ne? Was war denn noch der vierte Typ?
Kommunikativ, bei Unterhaltung oder in Partnerarbeit.
Ja, oder alle zusammen.
Tja, jetzt ich, passt ganz schön. Der Artikel geht nämlich wie folgt weiter. Jetzt wird die kleine Pia eingeführt. Das passt vielleicht auch zu deiner Patenenkelin. Pia sitzt im Physikunterricht, nicht gerade ihr Lieblingsfach, denn diese ganzen Formeln und fremden Begriffe sind nicht so ihr Ding. Pia mag den Kunstunterricht oder Musik. Aber Physik, ihr Lehrer wiederholt gerade seine Erklärung zu verschiedenen Energietypen. Potenzielle Energie, Bewegungsenergie. Pia kann sich darunter überhaupt nichts vorstellen. Plötzlich aber springt der Lehrer auf die vorderste Tischreihe und verkündet, das ist potenzielle Energie. Dadurch, dass ich hier oben stehe, habe ich in mir ein energetisches Potenzial aufgebaut. Die ganze Klasse starrt überrascht auf die ungewohnte Szene und jetzt ruft der Lehrer, gebe ich die Energie frei und springt vom Tisch. So, ich kürze ein bisschen ab, landet auf dem Boden und so weiter. Pia versteht und wird dieses anschauliche Beispiel sicherlich so schnell nicht mehr vergessen. Sie ist dann, glaube ich, wurde ihr weiter erklärt, jetzt der motorische Lerntyp. Achtung! Und liebe, liebe Eltern da draußen, wenn ihr das eurem Kind beibringt und liebe, liebe Kinder da draußen oder liebe Azis dieser Welt, wenn ihr denkt, ihr könntet euch einen so einem Lerntyp zuordnen, es ist wissenschaftlicher Bullshit.
Na bitte, ich bin entlastet. Na.
Oder?
Ja.
So. Es gibt ganz, ganz viele Mythen zum Lernen und ich dachte, einer, weil er so verbreitet ist, ist der von den verschiedenen Lerntypen.
Ja.
Die Idee ist dann also, dass wir Menschen ja so ganz unterschiedlich sind und das zeigt ja auch die Hirnforschung, das ist jetzt wiederum kein Bullshit, dass wir durchaus unterschiedlich ausgeprägte Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster haben, die auch ziemlich stabil sein können, so ein Stück weit, wie wir das bei Persönlichkeitsmerkmalen haben. Da empfehle ich übrigens dringend nochmal allen die Folge Bin ich hochsensibel, die wir hier schon mal aufgenommen haben, weil wir da ein bisschen drauf eingehen.
Ja, ich erinnere mich.
Und genau, du erinnerst dich und das Riesenproblem ist jetzt also, diese Lerntypen sind von Fester von 1998, wir haben sie gerade schon genannt, auditiv, visuell, haptisch und vielleicht noch intellektueller Lerntyp. Es gibt verschiedene Unterscheidungen. Du merkst, es spiegelt sich in teilweise zumindest mit dem, was wir gerade aus der Geolino hatten. Da zeigt sich jetzt, dass wenn man mal in den USA fragt, da gibt es eine Veröffentlichung in Frontiers in Psychology, dass 71% der amerikanischen Pädagoginnen und Pädagogen an den Mythos der Lernstile glauben. Und 88%, das finde ich richtig heftig, 88% der Allgemeinheit akzeptiert das Konzept ebenfalls. Der Punkt ist, es gibt keine empirische Evidenz bisher für das Konzept der Lerntypen. Das heißt, wir haben ja etwas, wo ganz viele dran glauben.
Ja.
Thema Schubladen, was wir am Anfang durch die Zuschrift vielleicht auch schon gehört haben, sich in Schubladen einsortieren, das hatte die Person, die uns da geschrieben hat, nämlich ganz korrekt beschrieben. Wir sortieren uns unglaublich gerne in Schubladen ein, aber wenn es um Lerntypen geht, ist das ganz fatal. Und das Problem ist nämlich, das finde ich passt ganz gut, wenn man jetzt so einer kleinen Pia erklärt,
Ne,
wir stellen uns jetzt mal vor allem noch so eine Autoritätsperson vor. So die wohlwollende Mutter sagt der Pia, boah, ich erinnere mich auch noch, Physik mochte ich gar nicht. Ne? Und vielleicht ist das einfach nicht dein Lerntyp, den der Lehrer da bedient. Der müsste das mal anders machen.
Okay, jetzt.
Wenn ich das einem Kind beibringe, dass die so einen dominanten Lernstil haben, zum Beispiel, ey Pia, du kannst einfach nur dann lernen, wenn du dich bewegst und das Ganze eine Motorik bekommt, dann habe ich vielleicht die allerbesten Absichten. Aber ich schränke die Kinder mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung ein.
Ja, vor allen Dingen, du lieferst ja auch eine Ausrede.
Das habe ich mir nämlich auch notiert.
So ganz Leute ehrlich. Wie du, mein Patensohn ist übrigens ganz genauso wie du, raten so Leuten wie mir, tu doch einfach mehr. Sei fleißiger.
Ja.
Genau das hat der mir nämlich gesagt, als ich gesagt habe, ich tue mich mit Spanisch so schwer. Entweder bin ich lernbehindert oder ich habe für Sprachen kein Talent. Und er sagt, du bist einfach nur faul. Bub.
Ich liebe deinen Patensohn jetzt schon. Ich habe mir das genauso auch notiert. Was ist das auch für eine Ausrede, weißt du? Ich glaube, dass dieser Mythos von den Lernstilen so beliebt ist, weil das im Prinzip so ein bisschen das bedient, was wir aus den Persönlichkeitstests kennen, die wir hier schon hoch kritisiert haben. Was wir aus Horoskopen kennen, aus irgendwelchen Typentests im Internet. Welcher WhatsApp-Typ bist du? Das gibt uns ein Gefühl von Identität. So bin ich eben. Und dann sitzt du da und ich möchte das für alle nochmal unterstreichen. Ey, bitte, bitte seid vorsichtig, wenn es zu einfach gemacht wird. Und wenn es um irgendwelche Typen geht, du bist dieser Lerntyp, du bist dieser Datingtyp, du bist dieser Persönlichkeitstyp.
Ja.
Lass das sein.
Das ist eine zu starke Vereinfachung von komplexen Dingen.
Genau.
Und da immer, wenn es zu vereinfacht wird, dann sind diese Dinge als Krücken eigentlich nicht einsetzbar. Und lenken dich auch vom Blick auf das Wahre ab.
Richtig.
Worum es wirklich geht. Richtig. Ja. Mhm.
So, ne, natürlich kann man sich vorstellen, wenn ich auditiv lerne, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier was anhöre, während man diesem Podcast hier folgt, dass das was anderes in mir macht, als wenn ich losgehe und sage, jetzt mache ich das mal haptisch oder irgendwie motorisch und baue eine Hütte im Wald. Natürlich, aber erstens sind wir grundsätzlich natürlich zu all diesen Eindrücken fähig, wenn wir denn hören und sehen können, ne? Und wir sind natürlich auch zum Motorischen fähig. Und dann zum Beispiel zu sagen, ja, okay, du bist eher so der auditive Typ, deswegen setz dich alleine in dein stilles Kämmerlein, sprich dir all die Vokabeln auf Kassette, spiel sie dir ab und du bist nicht so der kommunikative Typ, der vielleicht mit anderen in der Gruppenarbeit klarkommt. Was für Steine legst du dem Kind damit in den Weg? Weil in der Welt später, das bekommt jeder mit, der schon mal gelebt hat, brauchst du alle vier Bereiche.
Genau.
Und deshalb sind es noch viel mehr.
Du sprichst jetzt sogar indirekt irgendwas an, was da auch einzahlt. Und zwar, dass man in bester Absicht versucht, dem Kind das so angenehm wie möglich zu machen.
Ja.
Und beim Lernen ist es so, man muss es an dieser Stelle hier jetzt in dieser Folge schon sagen, an manchen Stellen ist es nun mal eben beschwerlich. Da muss man sich auf den Hosenboden setzen und auch mal Gas geben.
Richtig, richtig. Und so sehr wir gleich, hoffe ich, auch was dafür tun können, dass wir das ein Stück weit umgestalten könnten, ne? Dass man schon auch was dafür tun kann. Das war nämlich schon mein Anspruch, dass wir heute merken, ey, Lernen kann auch Spaß machen, ob wir erwachsen sind oder Kinder sind. Muss man, glaube ich, auch einfach erkennen, das fällt nicht vom Himmel. Das fällt nicht vom Himmel. Und ich merke das ja jetzt mittlerweile bei mir, wie krass ich das auch im Laufe der Jahre verändert hat, wenn ich jetzt neue Vokabeln lernen möchte und ich möchte manchmal gerne so zusätzliche englische Fremdwörter zum Beispiel lernen, ich muss die lernen und ich schreibe sie mir auf und vergesse sie wieder und ich muss sie mir wieder angucken.
Ja.
Und es macht bedingt Spaß. Ne? Ist natürlich toll, wenn man toll Englisch sprechen könnte, aber das ist Arbeit. So,
wie alles.
Ich dachte,
wie alles. Leider. Alles. Und darum soll es ja auch heute gehen. Wenn wir diesen Punkt schon mal festhalten als Zwischenplateau.
Zwischenfazit.
Ja. Vielleicht sogar als Basislager. Dann können wir uns von hier aus weiter an die Spitze arbeiten. Nämlich, dass wir sagen, pass auf, Lerntypen gibt es nicht, das ist Quatsch. Es geht um Fleiß, du musst was tun. Und jetzt geht es ja darum, wie kann uns das Lernen mehr Spaß machen? Wie kommen wir dahin, dass wir vielleicht auch noch lieber lernen?
Ja, genau, weil du hast gerade gesagt, es geht um Fleiß. Ich habe aber nachher für dich auch Punkte, wo ich glaube, man versteht, es geht aber auch noch um ganz viel anderes, was man so überhaupt nicht auf dem Radar hat. Gut. Dass du sagst, wir stehen jetzt auf einem Plateau, ist ganz gut. Das ist irgendwie das Zwischenfazit. Vielleicht gucken wir uns mal den Unterbau an. Also mal in die Historie des Lernens. Da denkst du jetzt vielleicht, oh nee, Geschichte habe ich nie gemocht, weil der Lehrer hätte doch mal die alten Ägypter vortanzen sollen. Ich bin nicht so der auditive Typ. Aber in dem Fall ist es wirklich total interessant, weil mit einem Blick in die Vergangenheit des Lernens checkt man, wo wir heute stehen. Und da wird, glaube ich, nochmal ein Riesenproblem klar. Also seit ungefähr 2000 Jahren versucht man, das Lernen zu verstehen, guckt sich das an. Und da gibt es eine ganze Reihe von Diskussionen, die eben so vor allem sich darum drehten, welche Lernstrategien sind am effektivsten, wovon hängt es jetzt ab, wie ein Lernziel erreicht wird und so weiter. Und bereits Platon und einer seiner Schüler Aristoteles haben dazu heftig debattiert und haben sich gefragt, sind Wahrheit und Wissen, also das, was ich dann irgendwie dazugewinne, ne, wir kommen ja mit nicht ganz so viel Wissen auf die Welt, in uns selbst zu finden, das wäre der sogenannte Rationalismus, oder kommt das von außen zu uns, indem wir unsere Sinne benutzen, das wäre dann der Empirismus. Und Platon war eher so der Rationalist, der hatte so die Überzeugung entwickelt, dass Wissen und Wahrheit eben durch Selbstreflexion entdeckt werden können, während Aristoteles gesagt hat, ich bin Empiriker, nutze deine Sinne, um in der Welt außerhalb deines Selbst nach Wahrheit und Wissen zu suchen. Das finde ich erstmal so ganz interessant, dass man das mal so getrennt betrachtet hat, oder?
Ja, ja. Also ich habe dann immer noch die Tendenz zu sagen, wahrscheinlich stimmt beides.
Ja. Wahrscheinlich stimmt ein Stück weit beides. Spätestens ab dem Moment, wo du sagst, ich habe jetzt Wissen von draußen gesammelt, muss man doch dann vielleicht irgendwann, und ich habe heute oft das Gefühl, wir leben so in so einer überfrachteten Welt, wo so viel auf dich einprasselt, muss man doch dann immer vielleicht mal sich den Moment nehmen und zu sagen, jetzt gucke ich in mich rein, ne? Und jetzt versuche ich etwas in mir drin zu finden und aus dem zu machen, was von außen reingekommen ist.
Ja, und zu reflektieren. Doch auch.
Genau.
Ja, dann kann man doch beides zueinander bringen.
Ja. passt dann zu Sokrates' Idee, diese dialektische Methode einzuführen, also das Gespräch und vor allem das Hin und Her mit den Menschen um einen herum. Spannend wird jetzt, nach den Griechen kommen nämlich auch die Römer aufs Tapet und die hat so ich stelle sie mir so ein bisschen vor wie die Römer bei Asterix, was jetzt wahrscheinlich zu einfach ist, aber die hat so der Sinn des Lebens nicht ganz so sehr interessiert. Die waren eher so daran interessiert, so pragmatisch eine Bürgerschaft zu entwickeln und da sollten die Leute dann ausgebildet werden, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem die zum Beispiel irgendwelche Straßen bauen, da gute, weiß ich nicht, Katapulte hinkriegen oder Aquädukte herstellen.
Ja.
Also für die Römer war es vielmehr so, dass Bildung jetzt Berufsbildung und nicht die Schulung des Geistes zur Entdeckung der Wahrheit war.
Ah, okay. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Was interessant ist,
oder? Das finde ich ganz wichtigen Punkt.
Nochmal unterstreichen müssen. So die alten Philosophen wollen die Weisheit des Lebens finden. Die Römer wollen schon fast preußisch die Gesellschaft bauen.
Und wie so oft kommt dann die römisch-katholische Kirche und tut mal wieder der Menschheit wirklich einen großen Dienst, trägt dazu bei, dass es uns gut geht, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir toll sprießen können und wirklich vorwärts kommen. Alles ironisch. Die römisch-katholische Kirche kommt dann und wird eine unglaublich starke Kraft im europäischen Alltag, ne, so ungefähr 500 bis 1500 nach Christus, fand das Lernen nämlich vor allem durch die Kirche in Klöstern statt.
Ja.
Und die haben ja dann auch das Schulsystem und die Universitäten vor allem mitgeprägt. Das gehörte lange massiv zur Kirche dazu. Kann man jetzt sagen, ist doch erstmal gut, ne, Bildung vermitteln und da wurde ja auch Wissen vermittelt, aber ein Großteil des Lernens in diesem Kontext bestand aus dem Auswendiglernen und Rezitieren von Schriften und dem Erlernen von Berufen durch die Lehre. Also da passt jetzt, finde ich, das, was du nämlich eben gesagt hast, setz dich auf den Hosenboden, Kind, und liest dir hier deine Vokabeln durch und lern die. Und da habe ich gedacht, das ist doch etwas mal, was wir vielleicht wissen sollten. Und da geht's Schluss mit der Kritik an der katholischen Kirche dazu. Wir haben ja, glaube ich, da einige, die wir kritisieren könnten. Die Römer haben wir auch schon mal mit angeführt. Ich hab heute persönlich ganz oft das Gefühl, bin gespannt, was du dazu sagst, dass wir Bildung und Ausbildung verwechseln.
Ja.
Oder? Ja. Dass in der Schule es gar nicht mehr darum geht und auch vor allem an der Universität viel, viel, viel zu wenig, dass jemand gebildet wird, sondern dass es vor allem um Ausbildung geht. So ein bisschen in diesem römischen Gedanken mit dem katholischen Weg. Setz dich hin, lern deine Vokabeln, setz dich hin, lern die Programmierschrift, damit wir dich schnellstmöglichst auf den Arbeitsmarkt schmeißen können und du ausgebildet nach deiner Schulzeit, nach deiner Berufsschulzeit oder deiner Universität dann dieser Gesellschaft was geben kannst. Und darin sehe ich einen ganz, ganz großen Fehler. Das halte ich für total falsch. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bildungssysteme immer mehr auf Ausbildung getrimmt werden und die Bildung, Mensch sein, kritisch denken können, philosophisch, ethisch, gerne auch religiös, aber bitte mit breitem Horizont, gebildet zu sein, das fällt hintenüber.
Ja, dann aber nochmal kurz ganz persönlich gefragt, wenn du jetzt an dieser Stelle deines Lebens zurückschaust, wo hast du die meiste Bildung erfahren? Also wenn wir jetzt mal alles zusammennehmen.
Auch. Bildung, ne? Wir sagen jetzt nicht Ausbildung, sondern Bildung.
Bildung, ja. Auch wie man mit einem Rennrad den Berg hochfährt, wie man Spaghetti kocht, alles fällt damit rein.
Ja, dann würde ich schon sagen, in den Auslandsjahren, definitiv, also als ich mit 15, 16 nach Frankreich gegangen bin, auf dieses Internat und in diese tolle Gastfamilie, die auf dem Land gelebt hat, in einem winzigen Dorf, das hat mich, würde ich sagen, unglaublich gebildet, auch weil das französische Schulsystem ganz anders funktioniert. Weiß Gott, nicht nur besser, aber da habe ich nochmal ganz andere Autoren kennengelernt, ganz andere Methoden, um sich zu bilden. Und
ja, aber das heißt doch,
in dieser Zeit.
Aber das heißt ja, du hattest dann schon einen gewissen Bildungsstand. Das heißt, du konntest lesen, schreiben, rechnen.
Ja.
Und das ist ja die Voraussetzung. Worauf ich hinaus will, ist, dass man sicher das eine nicht so ganz vom anderen trennen kann.
Da bin ich völlig bei dir. Total. Natürlich.
Also Schule
lesen,
ist wichtig.
Schreiben, rechnen können. Ja, ja, ja.
Und
ja,
okay. Gewisse Dinge zu verstehen und da vielleicht das Werkzeug zu nehmen, um dann sich weitere Bildung zu verschaffen.
Nein, absolut. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will auch nichts dagegen sagen, dass in unserem Bildungssystem auch ein Stück weit Ausbildung stattfindet. Merkt man ja auch jeder, der es mal ausprobiert hat in der Schule damals. Wenn man was macht, wo man nachher so merkt, ey, das hat auch einen praktischen Bezug. Ja, es geht jetzt hier nicht nur in der Theorie um irgendwelche binomischen Formeln. Das war ein gutes Gefühl. Aber spätestens dann an den Unis habe ich oft das Gefühl, da kommst du hin, mittlerweile ja mit 17 gerne, und bist du überhaupt nicht fertig. Bist kein bisschen fertig als Mensch. Und jetzt wirst du dann da in ein Bachelor-Master-System geschmissen, was vor allem darauf aus ist, dass du das in Regelstudienzeit schaffst, dass du deine Credit Points abarbeitest, dass du möglichst gut vorbereitet dann auf den Arbeitsmarkt kommst. Und das kann ich aus so einem geschäftsmäßigen Sinn schon nachvollziehen. Aber ich habe oft das Gefühl, sollte Studium nicht auch unbedingt eine Zeit sein, wo eben Menschen gebildet werden? Und das habe ich jetzt nicht erfunden. Wir denken nochmal an Oxford. Ich glaube, wie hieß sie noch, die uns so toll rumgeführt hat? Kommst du auf den Namen?
Ich glaube,
Juliane.
Julia.
Ja. Da gibt es ja dieses PPE-Programm, und ich glaube, sie machte das. PPE steht für Politics, Philosophy und Economics.
Ja.
Wo du schon merkst, was soll das für ein Bachelor sein, der Politik, Philosophie und Wirtschaft oder Ökonomie verbindet, ne? Da denkst du dir, hä? Aber ich habe dann nochmal auf der Seite der Uni nachgeguckt, und die sagen halt, diese Idee, dass wir das als Bachelor anbieten, und der ist unglaublich beliebt, basiert darauf, dass wir denken, dass wenn Studierende ein intellektuelles Leben führen wollen und diese Gesellschaft auch im großen Maße mit verändern möchten, dann brauchen die halt ein soziales, ein politisches, ein philosophisches, ein ökonomisches Denken. Und das finde ich, ist doch ein total toller Gedanke. Es gibt so eine Art Kompromiss an der Leuphana-Uni in Deutschland. Die haben am Anfang so eine Art, das hatten sie zumindest mal früher, Studium Generale. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Das scheint mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas kompakter zu sein, dass man am Anfang trotzdem aber sehr breit in seinem Studium studiert. Und warum finde ich das so gut? Wenn ich an meine Unizeit denke, dann gehst du dahin und dann wird so getan, als könnte man dir jetzt alles beibringen, was du für den Beruf eines Psychologen brauchst. Aber erstens, du vergisst so viel. Zweitens, es ist zum Teil so fachspezifisch, und dann wird dir im ersten Semester wurde uns beigebracht, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man die Zitierprogramme bedient. Ich habe es bis zum letzten Semester nicht gebraucht, wo ich dann die Bachelorarbeit schrieb, und hatte es längst wieder vergessen. Ja. Also ich glaube einfach, gestehen wir uns zu, dass unsere Bildungssysteme mehr Bildung enthalten und die Ausbildung tatsächlich später in der Praxis erfolgt. Ich habe das so oft, dass ich von Leuten höre, ob es Anwälte sind, Ärztinnen oder Psychologinnen. Ja, ja, ja. Ey, alles aus der Uni, ja, war interessant, schafft mir die Basis, aber den Beruf habe ich in der Praxis gelernt.
Ja, verstanden.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, unser Werbepartner heute mal wieder, Coro, mit großem Vergnügen, kennt ihr ja schon, wir als Ultras, begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Coro-Drogerie bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder?
Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl, ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Coro schmeckt überragend, und die Idee ist ja, dass die tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich 12 mal einen Liter bestellt, da habe ich das einmal sicher da, und wir sind ja auch eine WG, und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf, schmeckt schon Hammer, kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst, und das alles wie immer bei Coro natürlich mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt.
Richtig, also corodrogerie.de. Ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf corodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden.
Ich habe übrigens letztens mal gehört, dass die Betreutes Fühlen Community, ich meine ja nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Coro-Bestellungen abschießen. Also, ihr scheint Fans zu sein. Das ist
auch die größte Begeisterung.
Ja. Ja. Danke, Coro.
Das war die Werbung.
Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns dazwischen geschoben in dieser vorweihnachtlichen Zeit, oder?
Ja, ich würde mal sagen, wir haben vorher darüber gesprochen, was wir gerade so fühlen. Ja. Und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen, und unsere Vorfreude darauf.
11 von 10. Ich habe gestern eine Mail ans Team verschickt. Leute, es war so geil mit den Previews. Da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke. danke an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation, auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist. Und in diesen Zeiten, wo irgendwie man eigentlich nur Hammer, hört, die Kulturbranche, die muss sich erst noch berappeln. Das war irgendwie so geil. Und dann habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es in die großen Hallen geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst, es bei dir ähnlich.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live wieder gemacht habe. Galas oder Fernsehauftritte. Und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, die man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Ja, die Bühne ist es. Und ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung deine Schwerpunkte so gehen. Und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist. Finde ich ganz toll. Ja.
Sag mal deine Show. Also das Ganze heißt Echte Gefühle. Das passt natürlich. Es ist ja sowieso bezeichnend. Wir haben diesen Podcast Betreutes Fühlen. Deine Show heißt Echte Gefühle. Meine Show heißt Gute Gefühle. Und ich glaube, im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen?
Ja.
Also was kriege ich bei dir auf der Showbühne? Kriege ich da nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel Showatze gehabt, aber ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar, es war einfach ein geiler Abend und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot gelacht, immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, Betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas und die haben sich auch tot gelacht. Und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser andere Atze, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so spannend zu sehen.
Naja, das höre ich natürlich jetzt öfter, viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, kriegen ja viele Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe. Ja, wo man vielleicht, wenn man uns oder mich auch jetzt von hier nicht kennen würde, würde man denken, oh, das ist ja ganz plump. Und wenn man es auf der Bühne hört, dann so mittlerweile räume ich auch viel mehr Raum ein für solche Sachen, dass die Leute wirklich sagen, ah, scheiße, da steckt ja viel mehr hinter dem Gag, als ich dachte. Aber witzig ist ja, dass dein Programm anfängt, wenn ich mit meiner Tour aufhöre. Also ich spiele ja Januar, Februar, März und dann ist mein Programm ja tatsächlich zu Ende. Dann ist ja wirklich Feierabend damit. Und dann fängst du an mit deinem. Das ist so geil.
Ja, das passt. Das passt perfekt aneinander. Also ich muss sagen, ich habe ja diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt. Und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen. Ja. Und das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ich das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße ich da dran? Aber
ach, das höre ich ja bei immer dir wieder, immer raus, was du genießt. Du genießt ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. Wenn wir montags sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so quasi so eine Dialektik mit dem Publikum, dass ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, dass du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen. Toll.
Das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es jetzt ums gute Fühlen und um Be Positive und Happiness-Kultur geht und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben, und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da 1000 Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste auf der Bühne, wenn ich dann so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit wir so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können.
Ja.
Und dass da verschiedene Wege gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was erzählt, weil ich den Leuten auch auf der Bühne erzähle, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt streck ich dir die Hand aus liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das. Und dann kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das dann...
Das berührt einen ja schon, wenn du das Forschung jetzt so nacherzählst, ja.
Genau, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast jetzt zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend. Und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen. Aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um? Und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die Kernidee. Und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen.
Ich freue mich auf deine Tour.
Wir können ja beide uns schon mal Tickets füreinander holen.
Ja.
Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man es einfach selbstbewusst so sagen.
Ja,
es
wird vor allen Dingen kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben. Und ich finde, das ist das Schönste, was man über sein eigenes Programm sagen kann.
Ja. Viel Schweiß, viel Herz, viel Freude. Ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle. Oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlauste. Da kannst du auch mal nebeneinander halten und dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut, nicht nur im Podcast, sondern da auch mal live. Naja, damit sind wir, würde ich sagen, mit diesem kleinen Einschub hier fertig. Wollten euch das nur nochmal sagen, weil beim Atze ja sowieso eigentlich immer alles ausverkauft ist. Ich mich freue, dass es bei mir bei der letzten Tour auch fast überall der Fall war. Und wenn ihr Tickets noch haben wollt und vor allem vor Weihnachten, das läuft jetzt langsam in so einen Trichter hin und da wird es zum Teil schon knapp in manchen Städten. Falls ihr Bock auf eine Karte habt, holt euch die bald. Ihr verschenkt was Schönes.
Leon, ach, ich freue mich.
Ich auch. Fühl dich betreut, mein lieber Schatz.
Dito. Dann lass uns jetzt wieder in die Breite gehen, weg vom reinen Akademiker zu uns allen, die wir doch weiter dazulernen wollen.
Genau, da können wir jetzt, schön, dass du es sagst, da können wir jetzt nämlich ein bisschen was überspringen, mehrere Jahrhunderte nach vorne, rein in die Psychologie.
Ja.
Und ich glaube, da wird auch klar, weshalb dieser historische Abriss eben hilfreich ist, weil er uns hilft zu verstehen, welche Rolle das Lernen eben auch noch in unserem Erwachsenenleben für uns alle spielt. Da gibt es den Vater des modernen Behaviorismus, das ist der liebe Kollege Skinner. Und der Skinner hat im Prinzip so dieses programmierte Lernen sich überlegt. Reizreaktion, ne? Ich gebe dir irgendwie einen kleinen Stromstoß und dann wirst du das nächste Mal dich ein bisschen anders verhalten, als wenn ich dir nicht gegeben hatte. Ich gebe dir einen kleinen Hebel und da kannst du drauf tippen als Ratte oder als Taube und dann fällt so ein kleines Stückchen Futter in dein Käfchen. Dann wirst du sagen, geil, das mache ich jetzt nochmal, weil dann kriege ich nochmal Futter. Das Spannende ist jetzt, dass man da lange gesagt hat, der Kopf ist dann so eine Blackbox. Wir wissen gar nicht und wollen es auch gar nicht wissen, weil wir es nicht wissen können, was da drin abläuft. Also wir lassen alles so mentale außen vor, was dann wiederum der Kollege Piaget andersrum gesehen hat und gesagt hat, ey, Moment mal, Lernen ist doch ein kognitiver Entwicklungsprozess.
Ja.
So. Und ich werde nicht einfach nur vom Lehrer oder von der Lehrerin zugeballert, sondern ich erschaffe auch selber Wissen. Und unser lieber Freund, Free Lev Vygotsky, rest in peace, Lev Vygotsky hat das Ganze dann nochmal weitergetrieben und das hatten wir hier schon mal diskutiert, diese Zone der proximalen Entwicklung eingebracht. Mhm. Du erinnerst dich, da hatten wir so verschiedene Kreise uns vorgestellt. Irgendwie gibt's einmal deine Komfortzone, da sitzt du halt so drin und kennst schon alles. Da gibt's einen etwas größeren Kreis darunter. Das wäre dann diese Zone der proximalen Entwicklung. Und außenrum gibt's das, was du noch gar nicht kannst. Und in dem Moment, so seine Idee, wo du so das Sofa mal verlässt und das, was du schon sicher kannst, hinter dir lässt und kurz vor die Schwelle gehst, wo du schon panisch wirst, weil du völlig überfordert bist und es gar nicht mehr kannst, da entwickelst du dich am meisten weiter.
Ja.
Das finde ich ganz interessant. Man hat das dann noch weiter gedacht mit zum Beispiel dem Konzept von Maria Montessori, wo man gedacht hat, pass mal auf, lass mal Kinder auch einen gewissen Freiraum zur Entfaltung, dass sie weg vom Schreibtisch führt, hin zu Aktivitäten und auch Gruppenarbeit zum Beispiel, wo man sich Dinge selber erforscht, wo man sie selber entdeckt, wo man sie selber konstruiert und erschafft. Und ich glaube, wir müssen mittlerweile verstehen, dass es wieder mal ein Mix aus beidem ist. Es gibt dieses Konditionieren und es gibt aber auch das, was dann in deinem Kopf als mentale Prozesse stattfindet, wenn es um Lernen geht.
Die Idee, dass man aber immer mal wieder dahin geht, wo man so gar nichts von versteht und sich noch gar nicht auskennt, dass da so die Reize gesetzt werden, die Impulse gesetzt werden, die gefällt mir gut, diese Idee und diese Vorstellung. Also dass man immer auch in den äußeren Kreis geht, wo man, sagen wir mal so, in das Stadtgebiet, wo man noch nie war, in die Peripherie, um weiter vorzustoßen. Dieses Gedankenmodell gefällt mir gut.
Also machst du das bewusst?
Doch, ja. Da bin ich vom, jetzt komme ich doch mit Typen, aber vom Grundtyp bin ich da, sagen wir mal, getrieben genug, dass ja. ich immer wieder dahin gehen muss, zwanghaft schon fast, wo ich nichts von verstehe. Unter jeden Deckel gucken, jede Tür aufmachen und auch so, ich bin jetzt im Urlaub, auch immer dahin fahren muss, wo man denkt, naja, was soll denn da denn noch sein? Ich denke wirklich dann jedes Mal, oh, ich werde hier schlauer. Und so kann man es natürlich auch umsetzen in Wissensgebiete, die man vielleicht ja. nur geistig betritt.
Ja, jetzt hast du ja eben gesagt, du hättest beim Lernen so in der Vorbereitung hier direkt gedacht, das schnürt dir irgendwie die Brust zu. Ist das dann aber ein Moment, der sich ja. für dich gut anfühlt? Oder?
Total, total. Und ich, also jetzt ganz vollmundig möchte ich mal sagen, dass ich eigentlich sehr gerne lerne, aber auf meine Art. Ich über die Schule habe ich auch selbst Englisch habe ich im normalen Leben besser gelernt als in der Schule. Ich habe mehr durch Übersetzung von Songtexten gelernt im Englischen als das, was man mir in der Schule zu meinem Widerwillen beigebracht hat. Und da sieht man, und jetzt steuern wir doch genau darauf hinzu. Es geht um die Methodik. Ne? Und dieses, ja. Was ich mir jetzt selber überall so rausnehme aus den Fächern und was ich selber erkunde und jeden Meter, den ich auf Terra Incognita mache, der kommt aus mir heraus. Und das, ja. das ist mit sehr ja. viel Freude für mich verbunden.
Ja.
Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufschlage, bin ich wissensdurstig, wirklich. Und das macht mir Spaß. Ich habe jetzt gerade Englisch gebracht, aber es gilt auch für Geschichte, es gilt für alle möglichen anderen Bereiche. Ich will es mir nehmen, aber auf meine Art.
Genau, und da habe ich dann auch nochmal gedacht, guck mal, weil du gerade Englisch ansprichst, wie, es tut mir leid, dass ich da immer wieder drauf zurückkomme, aber ich glaube einfach, ja. es ist ja unsere Zukunft, wie wir mit Kindern in unserem Bildungssystem umgehen und wie die Kinder da sich auch entfalten dürfen. Wie läuft Sprachenlernen in Schulen ab? Da denke ich jedes Mal, es ja. ist so, so dumm, es ist so falsch. Ich weiß jetzt nicht genau, was wird am Ende den Staat eine Englischlehrerin pro Jahr kosten? Das könnte man ja mal ausrechnen. Und ich will jetzt nicht die Englischlehrerin arbeitslos machen, um Gottes Willen, weil ich finde schon, dass Englischunterricht natürlich nicht nur eine Daseinsberechtigung hat, sondern mir hat das schon auch was gebracht, definitiv. Aber stell mal vor, wir würden irgendwie versuchen, so eine Rechnung hinzubekommen und zu sagen, ja, pass mal auf, liebe Kinder, vielleicht wird es am Ende gar nicht so teuer, wenn wir das als einen Schüleraustausch organisieren und sagen,
ja.
ihr geht in eine englische Familie ja, und dafür ja. kommen die Kinder aus England hierhin für eine Zeit. Und das machen wir nicht nur mit England, sondern das machen wir auch mit Polen. Und wer Bock hat, kann das auch nochmal mit Spanien oder Frankreich machen. Und jetzt kommt der Clou, das machen wir nicht eine Woche, weil diese Schüleraustausche kennen wir alle und die haben wir ja. auch alle gemacht, wo du dann aber nur in deiner Community da bleibst ja, und das ist irgendwie witzig, wenn man sich ein bisschen durchmischt und auch witzig in dieses Land, das ist wie eine Klassenfahrt, sondern das machen wir, ich sag jetzt eine Zahl, 8 Wochen. Mhm. Ja. Und wenn ihr dann da hingeht, das stimmt, in dem Schuljahr hattet ihr in diesen 8 Wochen vielleicht nicht so viel in Mathe verstanden, weil am Anfang saß ihr dann in der englischen Klasse und habt überhaupt nichts gecheckt mit, ich würde das sehr, sehr früh machen im Übrigen, je früher du das mit Kindern machst, umso besser funktioniert das natürlich. Da habt ihr dann vielleicht in Mathe nicht so viel verstanden und Physik auch nicht, aber ihr werdet zurückkommen und werdet ein Englisch sprechen, womit ihr wahrscheinlich danach, weiß ich nicht, wie viele Schuljahre Englisch überspringt, was die Aussprache angeht, was die Freude daran angeht, weil es euch mal das
und den Arsch gerettet hat.
Ich habe es ja in Frankreich erlebt, den Zugang und all das. Und was machen wir? Wir machen einwöchige Schüleraustausche. Und wenn man einen längeren machen möchte, so wie ich das dann gemacht habe, dann musst du 5.000 Euro, so war es damals, und das ist bestimmt noch teurer mittlerweile, an eine private Organisation zahlen. Klar gibt es Stipendien, aber das ist wieder schwierig. Und jetzt denkt noch mal einen Schritt weiter, habe ich mich dann gefragt, europäischer Friede. Ja, wir haben Erasmus und wir haben Schüleraustausch und wir haben Partnerstädte und sowas, aber wie sehr wird das gelebt? Stell dir einfach vor, in der 6., 7., 8. Klasse irgendwo dann, abgesprochen mit den Eltern und wenn jemand gar nicht will, muss er auch nicht, aber es gibt zumindest die sehr einfache Option, dass du als Kind 8 Wochen und vielleicht wären es sogar 12 Wochen in ein Ausland gehst, dessen Sprache du fast nicht sprichst. Und bevor jetzt irgendwelche Helikoptereltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich habe es ja, wenn auch etwas älter, dann selber erlebt, du kommst da an und ich konnte beschissen bis gar nicht Französisch. Arthur et un Perroquet habe ich so gerade noch hinbekommen. Nach ganz wenigen Wochen, weil die Franzosen natürlich auch überhaupt kein Englisch sprechen, das ist ja deren Landesdefinition, konnte ich Französisch. Noch nicht so toll und ist ja keine Frage, dass man das nicht so kann, wie die Leute, die da leben, aber es war so ein Plus. Und
ja, um wieder bildlich zu sprechen, es ist ja eine Tür für dich da aufgegangen.
Ganz genau.
Und du hast vielleicht auch ein bisschen Respekt verloren vor diesem unbekannten Raum. Ja.
Und es bringt so viel drumherum.
Ja.
Ich könnte mir in meinem Leben nicht vorstellen, eine Waffe auf einen Franzosen zu richten. Und stell dir mal vor, ich wäre auch in Polen gewesen oder auch mal, weil ich in Westdeutschland, finde ich, hat man oft den Osten gar nicht so auf dem Radar. Stell dir mal vor, das würde noch, was für auch für eine Völkerverständigung hätten.
Ja, friedensschaffende Maßnahmen sozusagen.
Ey, push das, schick die Kinder in die Welt und das bringt dich auch noch in ganz vielen anderen Dimensionen weiter. So, aber ich glaube auch, du hast recht, wir wollen ja auch hier möglichst für uns alle, gerade auch als Erwachsener, was mitnehmen. Ich möchte jetzt einen Begriff einbringen, der uns hier schön zum nächsten Schritt führt, weil wir haben bis jetzt uns die Grundlagen der Lerntheorien angeguckt und glaube ich schon einiges auch aus der Historie verstanden. Aber was uns noch fehlt ist, was läuft denn in unserem Kopf ab? Und da möchte ich dir von einem Beispiel erzählen, das mich so begeistert. Hast du schon mal von Echoortung gehört?
Nein.
Ja. Kannte ich so
also, als Begriff auch nicht? Doch, ich habe jetzt zu kurz gesprungen. Echoortung?
Ja.
Ja, ich habe mich natürlich sehr viel mit Navigation beschäftigt im nautischen Sinne, aber das bringt uns ja jetzt hier nicht weiter. Bitte.
Nee, aber es geht um was Ähnliches. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen über eine blinde Frau. Und das ist Jahre her, also da war ein Computer auch noch nicht so weit. Der hat man dann irgendwann einen Rucksack gegeben und da war ein fetter Laptop drin. So einer der ersten Laptops. Wir waren ja noch richtige Kavenzmänner.
Ja.
Dann hat man diesen Laptop an eine sehr schrottige, aber immerhin schon existierende Webcam angeschlossen,
die
diese Frau, und die war ein bisschen nerdig, sag ich mal. Die hatte Bock auf Technik und der war jetzt auch egal, ob die jetzt nicht ganz so fancy aussieht, wenn sie rumläuft. Die hat man der dann vorne an die Kappe gemacht. Also fetter Rucksack auf dem Rücken, diese fette Webcam vorne an der Kappe. Die Webcam ist mit dem Laptop verbunden und aus dem Laptop geht ein Kabel, wo ein Kopfhörer dran ist.
Ja, ja.
Und jetzt kommt der Punkt. Und da lernen wir etwas kennen, was wir in der Psychologie Plastizität nennen. Diese Frau kann nicht sehen, die ist blind. Aber diese Webcam filmt jetzt die Umgebung, wo die gerade hinguckt.
Ja.
Und übersetzt mit einem ganz einfachen Algorithmus das, was die da sieht, in Ton. Also ich gebe dir ein Beispiel. Von links nach rechts, da stehen 10 Bäume, dann würde die hören, wenn die langsam guckt, düt. Düt, düt, düt. Ja, dann guckt die ein bisschen weiter nach unten und da ist plötzlich ein Gartenzaun, da sind die Abschnitte viel, viel näher, dann würde die dann düt, 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 düt. Jetzt schwankt der Ton noch in der Höhe, das kann mal düt, 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 ne? Und der Geschwindigkeit düt, 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 düt. Du kannst dir vorstellen, und diese Frau lernt im Prinzip mit ihren Ohren zu sehen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und das Krasse ist, da gibt es mittlerweile wirklich eine ganze Reihe von Versuchen, wo du zeigen kannst, dein Hirn baut sich dann um. Da, wo bei anderen sonst im Prinzip die Sehinformationen verarbeitet werden, wird bei der jetzt dieses Auditive ausgebaut und die wird, das nimmt neuen Platz ein. Das Hirn baut sich plastisch um, das meint Plastizität, und kann plötzlich anfangen, mit den Ohren zu sehen. Echoortung ist dann im Prinzip nochmal ein weiterer Schritt. Der soll es Sportler geben, die zum Beispiel mit der Zunge schnalzen, obwohl sie blind sind. Und allein durch das, was dann zurückkommt an Hall, im Prinzip wie eine Fledermaus, die Umgebung wahrnehmen können. Mir war das nicht bewusst, weil ich kannte bisher nur den Blindenstock, aber es gibt auch so kleine Klackgeräte für Menschen, die blind sind oder sehr schlecht sehen können, wo dann über die Akustik im Prinzip die Zurückhalt, die anfangen, weil sich das Hirn umstrukturiert, ja, was heißt das, Sehen zu ersetzen, aber die Plastizität, die Fähigkeit ihres Kopfes, sich umzubauen, und das haben wir eben alle, ob blind oder nicht, nutzen können. Und das, finde ich, ist unglaublich geil.
Totaler Hammer. Ich bin davon überzeugt, dass wir es im ganz kleinen Rahmen auch schon für uns nutzen, weil wenn du einen Raum betrittst, Erhalt oder Erhalt eben nicht wie ein Studio, macht das ja auch was mit dir. Also es scheint ja vorhanden zu sein, nur nicht eben ausgeprägt.
Ja.
Ja, toll.
Ja, ja, ja.
Ja, stimmt. Und das ist auch wiederum ein schönes Bild, wenn man sich vorstellt, dass bestimmte Sachen schon so als Grundlage in uns drin sind, wir die aber ausprägen können.
Ja, richtig, richtig. Und dass unser Hirn eben auch in der Lage ist zu sagen, wenn ich irgendwo ein Defizit habe, dann baue ich um. Und diese Neuroplastizität, die wird als Grundlage des Lernens und des Gedächtnisses aufgefasst. Und ich habe letztens ein Video gesehen, Atze, ich weiß, das vielleicht kannst du jetzt nicht nachempfinden, vielleicht aber auch doch, ich beschreibe es dir einfach nur, es hat mich so berührt. Da ist es denen gelungen, im Prinzip eine Synapse zu filmen. Also da zeigen die quasi Nervenverbindungen in ultra, ultra nahe Aufnahme und du siehst richtig.
Also Simulation? Also
es war keine Simulation. Ah, okay. Wie sich quasi, wie so eine Verbindung im Kopf entsteht. Oh, das hat mich mit so einer Gänsehaut erfasst, weil ich so dachte, okay, krass, das passiert in deinem Hirn permanent. Es wird umgebaut, es wird neu verbunden, du lernst Dinge dazu. Achtung, nochmal, ein Leben lang. Und wenn wir diese Plastizität nicht hätten, wären wir überhaupt nicht in der Lage, uns anzupassen. Wären wir überhaupt nicht in der Lage, umzulernen. Und das hat mich so berührt, weil ich dachte, krass, ne? Ich sitze oft da und denke mir, du hast dieses Problem oder jenes, das läuft nicht so gut und da denkst du jetzt zu viel drüber nach und die Kritik mit den Holzuhren, warum betrifft die dich so? Und dann merkst du plötzlich, ey, krass, in deinem Kopf am Ende sind es aber einfach nur Synapsen, die gerade zusammenwirken und sich vielleicht neu verbinden oder neu strukturieren. Und das hat mich total gerührt.
Das heißt aber auch, so ganz praktisch gesprochen, man muss diese Riesenmaschinerie auch in Gang halten.
Yes, yes. Und das ist eben etwas, wo du jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt ansprichst. Plastizität, diese Fähigkeit unseres Hirns umzubauen, das kann uns gut tun, richtig gut tun. Wir haben gerade eben das Beispiel gehört von einer Frau, die blind ist,
ja,
wo das Hirn dann sagt, ich bleibe jetzt hier nicht sitzen, sondern ich fange an, mich zu verändern, weil diese Frau auch viel dafür tut.
Ja.
Aber es kann auch schief laufen. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus der Verhaltenstherapie, wo ich diese Woche Dr. Jürgen Tripp zu Gast bei mir im WeMind Club hatte. Und das ist ein Verhaltenstherapeut und ein psychologischer Psychotherapeut, der auch Vorstandsmitglied im Deutschen Fachverband für Verhaltenstherapie ist. Und der hat mir nochmal so was unglaublich Spannendes erzählt. Die Verhaltenstherapie geht eben davon aus, dass psychische Probleme ganz, ganz viel mit Lernen zu tun haben. Und er gab mir ein Beispiel. Und das war so klar, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Stell dir jemanden vor, der irgendwie mit Panikattacken zu kämpfen hat,
ja,
und der dann irgendwann anfängt, vielleicht auch zu vermeiden. Was passiert? Diese Person geht irgendwann mal in einen Supermarkt und merkt plötzlich, es kommt die Angst. Und das steigert sich, und jetzt, wir müssen auch gar nicht wissen, warum, es steigert sich in eine Panikattacke. Und ja, das ist grausam, das fühlt sich an wie Sterben. Ne? Es ist wirklich eine unglaublich schreckliche Erfahrung. Was lernt die Person in dem Moment? Na, im Supermarkt kriege ich so eine Panikattacke.
Ja, ja, man verbindet, ne, sich da.
Man verbindet das. Was wird die jetzt tun? Ja, die wird den Supermarkt im Zweifel anfangen zu vermeiden. Und vielleicht sagen, ach, dann shoppe ich lieber von zu Hause aus. Übers Internet kann man sich ja mittlerweile Essen liefern lassen. Oder ich gehe nur noch in ganz kleine Läden. Oder ich frage eine Freundin, ob die mir lieber was mitbringt.
Ja.
Und jetzt habe ich ja im Prinzip einen Lernprozess, der überhaupt nicht gut für mich ist. Und da habe ich ihn gefragt, ja, okay, bei einer Angststörung, das kann ich mir noch gut vorstellen, was ist mit einer Depression? Und da meinte der, ja, das dürfen wir uns jetzt nicht zu einfach vorstellen, aber grundsätzlich, da lernt also jemand, ich fühle mich hoffnungslos, ich bin fertig. Und nochmal, ist jetzt erstmal egal, woher das kommt, aber ich sitze jetzt da und habe so das Gefühl, ich kriege nichts gebacken, mir fehlt die Kraft und so weiter. Und jetzt fängt diese Person vielleicht auch an zu sagen, okay, und alles, was ich versuche, das funktioniert dann auch erstmal nicht und es geht mir doch nicht besser und guck mal, allen anderen geht's viel besser und lernt jetzt, ja, wie in so einer Abwärtsspirale, dann ziehe ich mich zurück, dann probiere ich es erst gar nicht mehr, denn ich schaff's ja eh nicht, ne? Kannst du dir das vorstellen, dass jetzt hier plötzlich ein Lernen stattfindet, was dich eigentlich total fertig macht?
Ja, ja. Ja, kann man von negativen Lernen sprechen? Ja, könnte man.
Ja, nee, aber man könnte sagen, das Lernen ist dann da nichts, was dich vorwärts bringt, sondern wo du etwas lernst, was dich total schädigt. Kennst du das? Kennst du so psychische Probleme erlernen?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich
bin
Gott sei Dank nicht so ein ängstlicher Typ. Das heißt, ich habe die Schüchternheit, die ich hatte, in mir umprogrammiert. Das ist ja vielleicht ein positives Beispiel.
Umgelernt, oder?
Umgelernt, ja, genau. Programmiert klingt ja schon wieder falsch. Aber ja, ich habe es umgelernt. Und das ist jetzt wieder ein Beispiel in die andere Richtung. Ich hatte ein Defizit, habe das mein Learning aber so damit verbunden, dass ich gelernt habe, dass ich gar nicht schüchtern sein muss. Ja.
Mhm. Mhm.
Ja.
Aber du, also ich persönlich kenne das halt so bei mir im Bekannten- und Freundeskreis, dass ich Leute beobachte und denke, oder es auch einfach klar ist, weil sie es mir auch selber erzählen, da steigert man sich rein und dann wird plötzlich selbsterfüllende Prophezeiung, dann entspricht plötzlich alles dem, was du dir Schlechtes über dich vorstellen kannst.
Ja.
Und das ist ja auch ein Lernprozess. Dann bist du nicht nur Loser in A, sondern du bist auch noch in B hässlich und in C hast noch nie was geschafft.
Ja, ja. Ich glaube, man muss sich vorstellen, dass es Leute wie mich gibt, die dann, sagen wir, aus so einer Ecke kommen mit vielen Defiziten und dass sie einige Defizite in ihrem Leben dadurch beseitigt haben, dass sie dieses positiv immer gelernt haben. Und umgekehrt, so wie du es beschrieben hast, ich kriege eine Panikattacke im Supermarkt, so kann man es wahrscheinlich eben auch umgekehrt lernen.
Richtig, richtig.
Und da sieht man mal, dass Lernen immer in alle Richtungen gehen kann.
Genau, und das finde ich so unglaublich wichtig, bevor wir uns jetzt gleich den praktischen Tipps widmen, wie kann ich denn vielleicht mal anders lernen als dieses preußische Hosenboden.
Aber es wird sehr gut klar an deinem Beispiel, finde ich.
Ja? Ja, gut, das freut mich. Das freut mich, weil mich das wirklich total umtreibt und Lernen halt eben so ein wichtiges Thema in der Psychologie ist, dachte ich. Ich bringe dir noch einen Artikel aus der Zeit mit, der ein klasse Thema aufmacht oder ein ganz wichtiges Thema aufmacht, nämlich geht es um Depressionen. Und vielleicht hast du das mitbekommen, wenn es um Depressionen geht, dann fällt oft und sehr schnell das Wort Serotonin.
Ja.
Ne? Wo man dann so vielleicht schon mal gehört hat, du wahrscheinlich auch, ja, wenn deine Hirnchemie so aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann fehlt es dir halt an Serotonin. Und deswegen hast du dann die Depression.
Ja.
Und das erzählen viele Ärztinnen und Ärzte auch heute noch. Aber das Problem ist, und da wird es jetzt, finde ich, super interessant, wenn man das noch nie gehört hat, wenn man sich die gängigsten Antidepressiva so anguckt, die heute sehr oft verschrieben werden, dann sind das die SSRI, die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer.
Ja.
Und die versuchen im Prinzip einen Einfluss auf die Konzentration von Serotonin zu nehmen.
Das heißt, dass das Serotonin Ganze, nicht so beschränkt wird, sondern freier rausgelassen wird, um es mal so ganz profan zu sagen.
Dass das nicht so schnell zurück in die Synapse kommt, sondern länger dazwischen wirkt, ne? Also als Botenstoff zwischen den Nervenzellen. So. Und schon seit den 80er Jahren zweifeln Forscher aber daran, dass es am Ende ein Mangel an Serotonin ist, dass das der entscheidende Auslöser für die Depression ist. Und das Ganze nennt sich Serotonin-Hypothese, aber man ist mittlerweile so weit, dass man sagt, und da gab es jetzt eben eine neue Untersuchung, ein sogenanntes Umbrella-Review, wo große Übersichtsarbeiten zusammengefasst wurden, also im Prinzip die Meta-Analyse der Meta-Analyse, Und das Ergebnis war, die Serotonin-Forschung liefert keine Unterstützung für diese Hypothese.
Ah, und das sind eben neuere Studien.
Jein, also da werden viele alte Studien auch zusammengefasst. Das ist auch eine Kritik an diesem Umbrella-Review, weil man eben diesen Einfluss von Serotonin erst relativ neu so ganz konkret messen kann. Aber, und das fand ich jetzt interessant, Professor Ulrich Hegal, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der hier schon unser Gast war in der Depressionsfolge, der hat gesagt, aus meiner Sicht wäre diese Studie gar nicht nötig gewesen, denn ich kenne keinen Kollegen an einer Uni, der die Theorie überzeugend findet oder vertritt. Die ist so grob vereinfacht, dass sie nur falsch sein kann. Und seit Jahrzehnten ist das eigentlich bekannt. Der sagt dann, finde ich ganz schön, ich habe ihn nämlich noch im Ohr, wie er uns das hier ja auch so ähnlich erzählt hat, die Serotonin-Hypothese ist ein bisschen verstaubt. Ja, so. Ja. Das sagt er nämlich dann weiter, das klingt so simpel, also im Zeitinterview, wie beim Insulin, wer dann Diabetes hat, der hat zu wenig davon, das muss man ausgleichen, fertig. Aber das Krasse ist, nach der Einnahme von den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, nach diesen Antidepressiva, kommt es zum Teil sogar dazu, dass das Serotonin in bestimmten Hirnbereichen abnimmt, runtergeht. Und das zeigt eben, es ist unglaublich kompliziert. Und jetzt kommt der Bogen zum Lernen. Und da finde ich, wird es einfach unglaublich spannend.
Ja.
Wir haben bereits erste Untersuchungen an Tieren, wo man an Mäusen zeigen konnte, ey, wenn man bei denen das Serotonin manipuliert, dann sind die schneller im Lernen, beziehungsweise bleiben eher dran. Dann gab es auch erste Untersuchungen mit Menschen, wo man eben zeigen konnte, jetzt von der Uni Wien, dass Antidepressiva das Hirn scheinbar, zumindest in dieser Untersuchung, ja im Prinzip wieder auf Empfang stellen, auf Empfang für neue Erfahrungen.
Ja, so. Warte, gerade an dieser Stelle, wir müssen nochmal ganz klarstellen, also Serotonin rauf, die Wiederaufnahmehämmer.
Vorsicht, genau, das ist eben nicht so einfach. Wir wissen es nicht genau, das sagt auch der Professor Hegel. Wir wissen
es einfach nicht genau. Nur um die Beeinflussung des Serotonins.
Genau, mir geht es jetzt erstmal darum, dass man lange dachte, okay, wir müssen die Serotonin-Level wieder hochbringen. Da gibt es so Leute, die denken, ah, Serotonin ist Glück. Ne? Jemand, der depressiv ist, der hat zu wenig Glück. Also Serotonin rein, dann fühlt er sich wieder glücklich.
Ja.
Das ist falsch und greift viel, viel, viel zu kurz.
So.
Das Spannende ist jetzt, und das finde ich eben, weshalb das hier in unsere Lernfolge kommen sollte, dass es eine Hypothese in der Forschung gibt, und das sagt eben auch dieser Professor Hegel, dass es sein könnte, dass diese Serotonin-Wiederaufnahmehämmer die Plastizität fördern.
Ah, okay.
Und das ist eben auch etwas, was man an dieser Studie der Uni Wien untersuchen wollte. Könnte es sein, dass wenn wir das Serotonin hochschrauben, beziehungsweise wenn wir damit arbeiten, man muss es so sagen, es wird ja irgendwie, du gehört das eben schon, ganz komplex, dass dann die Leute wieder anfangen zu lernen, dass die Leute wieder ihr Hirn auf Empfang stellen. Und ich musste dann sofort an das Gespräch denken, was ich mal mit Helen Mayberg geführt habe, das ist eine Hirnforscherin aus den USA, weltberühmt, die mir erzählt, die hat mir Folgendes erzählt. Leon, wir machen heute, wenn wir Hirnschrittmacher einbauen, was selten gemacht wird, aber was eben manchmal gemacht wird, wenn Depressionen so wirklich gar nicht mehr behandelbar sind, dann wollen wir nicht, dass die Leute Glück auf Knopfdruck bekommen. Das habe ich dir schon mal erzählt. Wir setzen die nicht, die setzen die nicht mehr ins Belohnungssystem, du erinnerst dich, sondern die setzen die so ein, dass die Leute mal wieder aus dem düsteren Tal rauskommen, zurück auf die Nulllinie. Nicht ins positive Glück, sondern an einen Punkt, wo sie wieder anfangen können zu lernen, Erfahrungen zu machen, die positiv sind. Und da schließt sich jetzt der Kreis zur Verhaltenstherapie.
Jetzt habe ich es kapiert.
Das ist gut, weil in meinem Kopf hat es auch so richtig Klick gemacht. Warum sehen wir immer wieder in Untersuchungen, dass neben den Psychopharmaka, die wir verteufeln können und wo wir kritisch sein dürfen, alles fein, aber die grundsätzlich erstmal eine Wirkung zu haben scheinen, wieso funktionieren die besonders gut, wenn wir die mit Verhaltenstherapie verbinden? Ja, eine Idee ist, dass du im Prinzip dieses Lernen durch diese Psychopharmaka vielleicht erstmal überhaupt wieder in Gang bringst und dann, wenn du eine Verhaltenstherapie dazu packst, den Leuten dabei hilfst, auch diese positiven Erfahrungen zu machen, indem der Depressive vielleicht lernt, ey, wenn ich dann doch es irgendwie schaffe, mal wieder rauszugehen, wenn ich dann doch wieder mich mit meinen Freundinnen und Freunden treffe, und Vorsicht, ich vereinfache jetzt massiv aber ich will sagen, wenn ich wieder lerne, dass die Welt vielleicht auch gute Momente für mich bereithält und ich die ärztliche Betreuung dazu bekomme und vielleicht auch Psychopharmaka, dann ist da eben eine Chance und das hat ganz, ganz viel mit Lernen zu tun. Und das war eben auch das, was mir der Verhaltenstherapeut hier im Gespräch nochmal gesagt hat, der Jürgen Tripp, der meinte dann halt auch, ey, das versuchen wir mit den Leuten in der Verhaltenstherapie zu erarbeiten. Wir kommen nicht mit irgendeiner festen Hypothese und mit, wir wissen es besser als du und du musst es jetzt so machen, sondern wir versuchen die Leute beim Umlernen zu unterstützen. Zum Beispiel, dass jemand mit einer Sozialphobie lernt, ey, wenn ich mich dann dreimal getraut habe, jemanden anzusprechen, habe ich vielleicht dreimal einen Korb bekommen oder Zurückweisung. Das war nicht schön. Aber der vierte, der war ja plötzlich ganz nett und der fand das vielleicht lustig, dass ich ihn einfach mal angequatscht habe in einer Bar. Und plötzlich lernt dein Kopf um. Und das war eben etwas, wo ich dachte, das muss ich unbedingt mit dir teilen, weil es uns, glaube ich, ganz, ganz viel über psychische Probleme und übers Menschsein verrät.
Sehr, sehr gut. Sehr gut.
Ich strahle dich an durchs Mikrofon.
Ja, meine
schlechte Laune von den Korkuhren ist weg.
Nein, ich stelle mir, in meinem Fall wäre es ja jetzt der Lehrer, die Lehrerin, die so einen halben Tag mit mir verbringt und ich mittags feststelle, oh, ich habe hier richtig was gelernt und sie sagt, na bitte, Atze, hast du Bock?
Ja.
Hast du Bock morgen nochmal? Und ich sage, naja, warum eigentlich nicht?
Ja.
Siehste. Und das Wort Lernen verliert plötzlich den ganzen Abgrund. Ja.
Es verliert vielleicht ein bisschen dieses ganze Preußische und dieses Schulische und dieses, was da in der Schule falsch läuft. Zumindest wäre das meine Hoffnung. Wenn das für dich bis hierhin, vielleicht kannst du ein Zwischenfazit ziehen, bevor wir jetzt zum Schluss zu ein paar praktischen Punkten noch kommen, die einen wirklich noch mit den Ohren schlackern lassen. Hoffe ich zumindest.
Ja, also wir sind eingestiegen, dass mir das Wort Lernen allein Angst macht. Dann haben wir das Lernen auch historisch beleuchtet und wie konnten wir in dieses preußische Gebilde geraten, dass wir heute allen jungen Menschen in Deutschland zumuten oder in der westlichen Welt, sagen wir mal, dann haben wir jetzt gelernt, dass man eben, dass das Gehirn ja will, das ist ja klar, und dass die Plastizität des Gehirns lernen, erlernen, von mir aus auch verlernen, zum Menschsein dazugehört und dass diese Maschinerie beschäftigt werden muss und dass die Bereiche, wo wir uns nicht wohlfühlen, vielleicht auch so richtig schlecht fühlen, vielleicht sogar panisch werden, durch Gewohnheit und durch wieder hinführen in dieses positive Gewässer zu positiven Effekten eben auch führen kann.
Ja, total. Genau, ja. Und das ist doch hoffentlich schon mal eine ganze Menge.
Total.
Und jetzt zum Schluss möchte ich was mit dir teilen und zwar von Dr. Andrew Huberman. Das ist ein Neurowissenschaftler und Professor der Neurobiologie an der Stanford University School of Medicine. Und der hat
mit dem zusammen habe ich meinen Funker. Mit dem zusammen habe ich mein Funkerzeugnis fürs Segelboot gemacht. Das glaubst jetzt selbst du nicht mehr, ne?
So, und der hat ein Protokoll, ein Superprotokoll für Neuroplastizität mit 9 Punkten aufgestellt. So, und das ist ganz schön, wenn wir das mal durchgehen. Der sagt als erstes, get alert. Ja,
ja.
Wir müssen im Prinzip so auch hochgefahren sein. Wir müssen wach sein,
total,
um die Neuroplastizität auszulösen.
Genau. Ne?
Und es liegt ein Stück weit auf der Hand, aber um wach zu werden, sind viele Mechanismen erforderlich, vor allem aber die Ausschüttung von Adrenalin. Und eine einfache Methode, um wacher zu werden, wenn du da sitzt und merkst, boah, ich bin aber platt gerade, 25 bis 30 tiefe Atemzüge. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Ja, und dann atmen Sie die Luft aus und halten den Atem mit leeren Lungen 15 bis 16 Sekunden. Du musst jetzt im Prinzip dieses, ja, musst du nicht erzwingen, ne? Aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du versuchst, dich hochzufahren. Und das ist, glaube ich, einfach erstmal ein Punkt. Dann zweiter Punkt, der er sagt, ist Fokus. Okay, das liegt jetzt, ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick trivial, aber denk mal daran, wie wir heute oft lernen.
Ja,
ich kenne das von mir.
Ja.
Du willst dir was beibringen? Handy ist auf dem Tisch. Es sind noch Browserfenster zusätzlich offen. Du hast vielleicht noch irgendwas im Hinterkopf. Shit. Der sagt, wenn du die Konzentration mal so richtig hochfahren möchtest, sagt der, mentaler Fokus folgt dem visuellen Fokus. Und das fand ich ganz interessant. Also erstmal, wenn eine wichtige Aufgabe bevorsteht, ne, 30 bis 60 Sekunden lang auf einen Punkt an der Wand starren. Oder irgendein Objekt, ist eigentlich im Prinzip egal. Du darfst bei Bedarf blinzeln. Im Vortrag hat er so ein Fadenkreuz an die Tafel gemalt. Ne? Und das sollte dann als Fokus dienen.
Ja, ja.
Und du wirst überrascht sein, wie viel Anstrengung das erfordert. Und diese Anstrengung, die du dann empfindest, ist im Prinzip ein Top-Down-Aufmerksamkeits-Engagement. Also Top-Down, ich entscheide mich jetzt hier bewusst Aufmerksamkeit irgendwo drauf zu geben. Und das spiegelt jetzt im Prinzip die Aktivität im Kopf wider. Wenn ich mich dann im Anschluss auf die anstehende Aufgabe konzentriere, dann bringe ich im Prinzip diesen geistigen Fokus, bevor der wieder komplett abflackert, auf den Lernprozess.
Ja, ja.
Und das fand ich ganz interessant. Also sowieso alles weg, was ablenkt, aber erstmal scharf stellen, wie bei so einem Kameraobjektiv.
Ja, damit kann man was anfangen. Guter Tipp.
Ja.
Ja.
Ja. Jetzt, da wirst du was hören, da denkst du dir, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Aber das ist einfach Fakt und da wird auch nicht viel dran vorbeiführen. Wiederholung.
Ja.
Ja.
Da sind wir fast wieder beim Fleiß. Ja, aber ist eben so.
Ja.
Ja.
Und da habe ich mich übrigens gefragt, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, würde mich interessieren, wenn du jetzt ein neues Programm lernst und du sagst, du hast so Schiss auch vorm Lernen oder das ist überhaupt nicht deins, gibt es dann trotzdem aber Momente, wo du dich mit dem Zettel und dem Text einfach hinsetzt und versuchst, den auswendig zu lernen? Oder läuft das alles live auf der Bühne ab, dass du es einfach durch Wiederholung da übst?
Ach, liebe Betreutes Fühlen Gemeinde, ihr müsst jetzt ganz stark sein.
Der Pastor steigt in die Kanzel.
Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Oh Gott, ich bin so ein Versager. Ich nehme den Zettel, ich nehme das Manuskript und versuche zu lernen. Nach 5 Minuten lege ich es weg. Dann nehme ich den nächsten Auftritt auf, damit ich es mir wieder, also auditiv.
Ach, warte mal, Entschuldigung. Du, ganz kurz, du hast 5 Minuten gelernt, dann schon keinen Bock mehr und
dann
kommt der
nächste
Auftritt.
Und ich habe schon hochgegriffen übrigens.
Ja.
Dann nehme ich den nächsten Auftritt auf, damit ich es mir auditiv reinziehen kann. Ich höre mich selber maximal 5 Minuten reden, stelle es ab und freue mich auf den Abend, um dann wieder aufzutreten. Und so arbeite ich mich. Und ab und zu schaue ich mal ins Manuskript und denke mir, da war doch irgendwo ein Satz, weil ich ja alles selber geschrieben habe. Also ich bin nicht der alleinige Autor, ich schreibe mit jemandem zusammen, aber ich habe es geschrieben, also einmal habe ich es schon vor Augen gehabt und dann weiß ich, da lauert irgendwo so ein Gag, den muss ich wiederfinden. Oh Gott.
Und
ja, ich mache hier alles kaputt wieder.
Nein, finde ich überhaupt nicht, finde ich gar nicht, weil ehrlich gesagt, das ist doch total schön, dass du, und ich finde, das macht doch jetzt auch Hoffnung. Es macht überhaupt nichts kaputt. Du sagst, du setzt dich nicht hin und liest das durch, stumpf und langweilig, wo wir wahrscheinlich alle keinen Bock haben, aber schaffst es am Ende und das ist doch das, was zählt. Nochmal, ich hatte mir das letztens, weil es mir angezeigt wurde, der Algorithmus hat mich richtig verstanden, gucke ich mir deine Netflix-Aufzeichnung an von Richtig Fremdgehen.
Ja.
Atze, alle Hüte sind gezogen, das habe ich dir hoffentlich hier schon oft genug gesagt, habe ich so einen Respekt, du haust in einer Frequenz die Sachen raus. Es ist so perfekt aufeinander abgestimmt. Klar, werden die im Fernsehen vielleicht hier und da mal was rausgeschnitten haben, aber ich habe dich ja auch schon live gesehen. Es gibt keine Versprecher. Es greift ineinander. Man hat überhaupt komplett das Gefühl, du lebst diese Geschichte in dem Moment. Und ich hatte auch den Eindruck, du tust es wirklich. Ich hatte wirklich das Gefühl, du umarmst deinen Bühnenatze. Du magst den so sehr. Und das tut so gut, das zu sehen. Und da merkt man doch, okay, irgendwie musst du ja da hingekommen sein.
Ja, stimmt. Und jetzt merke ich auch, wie ich lerne. Also da ist eigentlich auch viel Fleiß im Spiel, weil ich spiele ja 30 Previews, also so Vorprogramme, Vorpremieren, um mich da rein zu fummeln. Und das macht mir auch Spaß.
30?
Und ja, mindestens 30. Und das ist eine Menge. Ich höre immer von Kollegen, die 3, 4, 5 spielen. Aber ich mache es eben auf diese Art und Weise. Und da entsteht viel auf der Bühne, was man so vielleicht auch gar nicht schreiben kann. Aber okay, das ist auch Fleiß, sich diese Zeit zu nehmen. Das kennst du ja auch. Du spielst klein, da verdient man kein Geld. Im Zweifel bringst du sogar noch Geld mit. Aber es macht so einen Spaß. Also für mich macht das so einen Spaß, mich dem Programm so zu nähern. Ja, du hast mich soweit. Ich muss in eine spanische Gastfamilie. Ich würde sogar noch weiter gehen.
Ein Jahr. Da finden wir garantiert wen.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich muss in Bolivien in den Knast. Da bin ich gezwungen, Spanisch zu reden.
Stell mir es gerade vor, du versuchst mit deinen irgendwie mittelgut übersetzten deutschen Witzen da in deiner Art, wie du gerne viel mit Humor und Harmonie wettmachst, durchzukommen und kriegst einfach nur einen auf die Fresse die ganze Zeit.
Ja, aber
wahrscheinlich könntest du nach 3 Wochen Spanisch und wärst der King im Knast.
Ja, 3 Wochen will ich nicht sagen, aber nach einem Jahr wäre ich der Bürgermeister im Knast.
Safe. Und würdest dein Comedy-Programm da gäbe es dann immer Samstagabend so die Größe Atze Schröder Show und dann würdest du da mit so einem spanischen Akzent auf dem Atze hinten noch, würdest du da einen abrocken. Ich sehe es genau vor mir.
Genau. Und der Bandenchef, der Mara Savatrucha würde mir zwischendurch zuzwinkern und so Daumen hoch.
Und 3 seiner Schergen betreiben deinen Merchandise-Shop.
Und halten mir den Ärger vom Leib.
Nächster Punkt, und das passt vielleicht ganz schön zu dem, wie du sagst, dass jetzt du lernst.
Muss ich selber schon lachen. Ich lach mal selbst.
Lach mal selbst. Pass auf, das finde ich, hätte man nicht erwartet. Achtung, Fehler.
Ja.
Fehler triggern Plastizität. Und das ist ein Satz, als ich mir den da so bewusst gemacht habe, da dachte ich, ey, wenn wir nicht schon so viel auf den Unterarm tätowiert hätten, das muss dazu. Warum?
Ja.
Wir haben es doch eben gehört, die Frau, die nicht sehen kann.
Ja,
wenn man so will, das ist ja erstmal nicht vorgesehen. Die meisten Menschen kommen ja mit Augenlicht auf die Welt. Da haben wir jetzt also irgendwie eine Art Fehler, möchte ich fast nicht nennen, aber läuft was schief. Und jetzt ist die Plastizität in ihrem Kopf die Lösung dazu. Was kann ich daraus für mich ableiten? Neuronale Plastizität entsteht, wenn dein Hirn checkt, ey, so wie ich es hier gerade versuche, klappt's nicht.
Einfachstes Beispiel, du läufst, sprintest die Treppe hoch, für dich als sehr groß gewachsenen Mann sehr gut nachzuvollziehen. Du stößt dir 2 oder 3 Mal den Kopf, aber dann hast du gelernt, an der Stelle muss ich den Kopf einziehen.
Ja, genau. Und die meisten denken beim Lernen vielleicht und beim idealen Lernen vielleicht an Flow. Ne? Ich komme in den Flow und dann ist es...
Das ist auch so ein leeres Versprechen. Ne?
Das ist ein leeres... es gibt den Flow-Zustand, aber was ist Flow?
Ja.
Flow ist die ideale Balance zwischen dem, was du schon kannst und der Anforderung. Da geht es dir von der Hand, aber du lernst nicht. Nochmal Lev Vygotsky, rest in peace. In dem Moment, wo ich darüber hinausgehe, also Flow ist kein Ausdruck von Lernen für mein Nervensystem, sondern nur das, was ich schon kann. In dem Moment, wo ich darüber hinausgehe, Fehler mache... Fehler, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir gerne tun würden. In diesem Moment laufen die biologischen Mechanismen in meinem Hirn an, damit ich überhaupt lernen kann. Es werden Neurochemikalien freigesetzt, die dann im Prinzip diesen Schaltkreise in meinem Kopf signalisieren, ey, hier muss sich was ändern. Bestes Beispiel, was du gerade gesagt hast. Du läufst die Treppe hoch und klatschst dir irgendwie den Kopf an. Ja, dann merkst du, ey, das tat richtig weh. Das war ein Fehler. Und jetzt lernst du. Und das fand ich unglaublich schön. Und dieser Forscher sagt eben, es ist nicht alles, was wir tun und erleben, dass es unser Hirn verändert. Das ist ein total verbreiteter Irrglaube. Nicht einfach, weil ich was tue, verändert sich dann mein Hirn komplett. Wenn ich immer den gleichen Weg zur Arbeit fahre, sagt das Hirn wunderbar. Ne? Da muss ich einfach nur mein Protokoll abspielen.
Ja.
Das Hirn verändert sich, wenn Acetylcholin, Epinephrin und Dopamin zu bestimmten Zeiten in einer Weise freigesetzt werden, die im Prinzip diese Anpassung der Schaltkreise in deinem Kopf zur Veränderung ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, zwingen. Und deswegen haben Fehler so einen riesenhaften Wert. Du erinnerst dich an unsere Folge über das Scheitern, wo wir auch gesagt haben, ey, wenn du nicht scheiterst, ja, bist du nicht am Limit.
Nein, dann möchte ich nochmal reinschmeißen, genau aus der Scheitern-Folge, eben auch Mut zum Scheitern.
Genau.
Jetzt kommt genau leider wieder ein Beispiel vom Wasser, nämlich Surfen. Wie oft musst du bestimmte Moves, an bestimmten Moves scheitern, bis du sie drauf hast?
Ja.
Und dann da, ja, da jetzt eben entsprechend auch der Flow, wenn es dir dann gelingt und du schaffst noch ein paar Meter, dann hast du deinen Flow.
Ja. Hammer, Hammer. Sehr, sehr schön. Und da gibt es jetzt nochmal was, was richtig Hoffnung macht, finde ich, auch für Leute, die streng genommen schon ein bisschen älter sind. Bei älteren Gehirn läuft dieser Prozess langsamer ab.
Ja, aber ich weiß.
aber es kann noch klappen. Und zwar, bitte, bitte, die Frustration, die aufkommt, wenn man einen Fehler macht, nutzen. Nutzen, nicht sagen, bist jetzt doof, das will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und da gibt's eine unglaublich interessante Experimentreihe vom US-Neurobiologen Erik Knudsen, der hat Folgendes gemacht. Pass mal auf. Und ich, da finde ich, wird so klar. Die haben im Prinzip Leute hingesetzt und denen so eine Art Brille aufgesetzt, die so ein Prisma hat, so ein Glas davor, was ein Prisma ist.
Ja,
kannst du dir ungefähr vorstellen, so eine spezielle Brille. Ja. Und dann liegt rechts von denen auf dem Tisch ein Stift. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, diese Prisma-Brille gibt dir das Gefühl, weil das
die Optik verändert,
das Licht, was, ja, dass die Optik verändert, dass der Stift genau vor dir liegt, okay? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt den Arm ausstreckst, kannst du dir ja mal kurz vorstellen, du machst das so, du streckst den Arm aus nach vorne, wo du den Stift siehst, dann liegt der da aber nicht. Jetzt muss dein Hirn umlernen, ey, Moment mal, immer wenn ich nach vorne greife, ich müsste also quasi 20 Zentimeter weiter nach rechts greifen, weil die Sachen sind da. Wenn man jetzt jungen Menschen so eine Brille aufzieht, dann kann man eben zeigen, selbst wenn da eine krasse Verschiebung drin ist, dass sie das relativ schnell hinbekommen.
Wollte ich sagen, ja, hätte ich auch drauf getippt.
Schnell greifen das,
die kriegen das schnell hin, ja.
Die kriegen das schnell hin. Bei älteren Leuten deutlich langsamer. Aber, und jetzt kommt der Punkt, das ist ja im Prinzip Fehler. Ne? Ich greife nach vorne, merke, ey, da ist nichts. Ich greife nochmal nach vorne, ich greife ein bisschen nach rechts und irgendwann bin ich an der richtigen Stelle, habe mich durch die Fehler weiterentwickelt. Bei älteren Leuten funktioniert das nicht so gut, außer ich verändere die Größe der Veränderung. Das klang jetzt kompliziert. Im Prinzip heißt es aber nur, ich mache das Prisma so, dass das nicht so ganz so die Sachen verschiebt, sondern nur so ein kleines bisschen. Ja. Zum Beispiel nur so 10 Grad statt 20 Grad Verschiebung. Und das nennt man inkrementelles Lernen. Und da ist dann der Fehler, den ich mache, relativ klein, aber ich mache trotzdem Fehler. Und das ist eben eine Möglichkeit, wie das auch für Erwachsene noch funktioniert, vorwärts zu kommen. Daraus könnte man jetzt ableiten, ey, bitte, setz dich nicht hin und sag, ich muss jetzt direkt das Riesending schieben. Also ja, wenn du einfach schon älter bist, musst du dich darauf einstellen, deine Plastizität, die braucht kleinere, inkrementelle, aufbauende Schritte.
Ja? 3 statt 20 Vokabeln am Tag.
Genau. Der Professor sagt, ey, wenn ich zum Beispiel Freiwürfe übe beim Basketball irgendwie, dann macht er 45 Stück und macht dabei verdammt viele Fehler.
Ja.
Und jetzt fragt er sich, wie lange soll ich noch mitmachen? Dann sagt er, bis ich so einen Punkt erreicht habe, wo ich richtig abgefuckt bin, wo ich so richtig frustriert bin. Und dann sollte ich nochmal zwischen 10 und 100 Versuche, also eine weite Bandbreite machen und im Prinzip vor allem auf eins achten, nämlich klar, den Korb zu treffen. Aber das Schöne bei so einer motorischen Tätigkeit ist dann, dass die Schaltkreise im Prinzip fürs Auditive, fürs Visuelle, fürs Motorische sich mehr oder weniger selbst das beibringen, was jetzt passiert. Also ich bringe mich in einen Moment des Abgefucktseins und mache dann noch weiter. Und da muss ich nicht mehr genau auf meine Finger gucken oder genau darauf achten, wie ich jetzt ziele, sondern der Schlüssel liegt darin, dass ich versuche, mein gewünschtes Verhalten, mich dem immer weiter so ein Stückchen anzunähern, ab dem Punkt, wo ich eigentlich schon keinen Bock mehr hätte und denke, jetzt schmeiße ich weg, weil ich habe schon zu viele Fehler gemacht.
Ah, okay.
Das fand ich auch nochmal gut zu wissen.
Ja, interessant.
Die letzten paar Punkte können wir etwas gekürzt zusammenfassen, aber ich fand sie nicht schlecht.
Ja.
Kurze Pausen einbauen, so von 10 Sekunden. Mhm. Ja, in solchen Lückenmomenten passiert im Prinzip das, was im Tiefschlaf passiert. Es kann sich setzen, es kann absacken, was du dir Neues beibringst.
Ja.
Dann, wenn du dich belohnst, mach es random, also zufällig und unregelmäßig. Nicht, dass du sagst, ich habe jetzt die 20 Vokabeln durch und jetzt darf ich ein Stück Schokolade essen, sondern du versuchst erstmal zu widerstehen, aber irgendwann sagst du, jetzt habe ich mir das plötzlich verdient, so als würdest du im Kopf vielleicht eine Münze werfen und sagen, jo, jetzt darfst du eins haben, weil unser Hirn total auf Zufall abfährt, haben wir ja schon oft gesagt.
Ja, ja.
Die Sessions nicht zu lang, 7. Punkt, eher so 90 Minuten, ja, also kürzere Sessions. die längste Zeitspanne, die wir so erwarten können, wo wir wirklich intensiv lernen und uns konzentrieren können, wo sich das dann auch lohnt, sind so 90 Minuten. Dann muss aber auch eine richtige Pause her.
Ja, ja.
Fand ich auch nochmal schön. Und der sagt halt, nachdem ich jetzt eine krasse Lernphase hatte, da gab es zwei Untersuchungen am Menschen, die in den letzten 2 Jahren veröffentlicht wurden, dann so ein Nickerchen. Ja, es gibt noch andere Alternativen, so ein Non-Sleep-Deep-Rest-Protokoll.
Ja.
Das packen wir für euch auch nochmal in die Podcast-Description, das kann man sich von ihm angucken. Aber grundsätzlich geht es jetzt im Prinzip in diesem Moment um so eine Art Selbsthypnose, beziehungsweise ein Runterfahren, ein maximales Runterfahren in so einem Nap oder eben, indem ich nicht wirklich schlafe, aber eben trotzdem so ein Protokoll durchgehe, um auch wieder es sacken zu lassen, was da passiert. Und der letzte Punkt, guter und ausreichender Schlaf nachts.
Ja.
Weil diese eigentliche Neuverdrahtung passiert dann.
Besser überschätzen. Ja. Ey, das ist für alles so wichtig. Und Leute, ihr seht es doch an Leon jetzt nach dem Urlaub, mit viel, viel Spaß er hier wieder bei der Sache ist. Nicht, dass du vorher nicht mit Spaß dabei warst, aber sag mal von deinem eigenen Gefühl, das ist doch so, oder?
Ja. Ja, ich kam wieder und es war wirklich viel los. Es hatte sich auch viel angehäuft. Ich habe dann hier und da auch mal so eine kritische Stimme gehört. Ja, war es jetzt ja fast 5 Wochen weg. Und ich habe aber gemerkt, das wird sich für alle, die da mit mir in Projekten arbeiten, auszahlen, weil ich wieder sortiert hier sitze, weil ich hatte vorher auch Spaß, aber ich habe so gemerkt, mal rausgekommen zu sein und wirklich nicht nur nachts komplett gepennt und entspannt und auch tagsüber gerne nochmal gepennt und gechillt, sondern jetzt mit dieser Erfahrung wieder hier sein zu können, das hat richtig gut getan.
Ja. Ich glaube, das darf man gar nicht so nur noch mitnehmen, sondern das muss man auch mit in den Mittelpunkt stellen. Das ist halt sehr wichtig, dass du ausgeruht bist. Ja, safe. Du kannst nicht immer im Kampfmodus dazulernen. Nein.
Ja, genau. Und ich würde sagen, Atze, das Thema Lernen, das hat man heute hoffentlich auch gemerkt, das kann man auf so viele Bereiche anwenden, das hat noch so, so viel zu bieten. Wir werden bestimmt nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Ich glaube aber, und du hast es eben auch nochmal so schön zusammengefasst in deinem Zwischenfazit, wenn wir heute ein paar Punkte zum Umgang mit dem Lernen und vielleicht auch mit uns selbst mitgenommen haben, über Neuroplastizität, über psychische Probleme, die beim Lernen auch entstehen können, darüber, wie wir mit Kindern umgehen und dem Bildungs- und Ausbildungssystem, dann wäre hoffentlich viel gewonnen. Mir zumindest geht's so.
Ja, ich würde mal heute, als wo die Folge rauskommt, in unsere Gemeinde rufen, vergesst mir den Spaß beim Lernen nicht. Und das ist es, das, was man mir vielleicht dreimal mehr hätte zurufen sollen. Vergiss den Spaß daran nicht. Und das ist es. Den müssen wir entdecken. Ich glaube, da gab es heute sehr viele gute Hinweise dazu. Also mir hat das ganz gut getan.
Schön.
Das kann Spaß machen, ja.
Dann sind wir doch durch. Ich bin nach wie vor voller Respekt davor, dass du sagst, ich mache das so mit den Previews und so. Du weißt, ich hadere da. Da werde ich demnächst übrigens auf dich zukommen, weil es rückt näher, dass meine richtige Tour auch ansteht und ich bin ein bisschen hebelig. Der Streber in mir, der hätte jetzt gerne so eine Liste an Vokabeln oder so, die er lernen müsste. der echte Lerner an mir weiß, so wird es nicht laufen. Und deswegen, ich glaube, ich muss da nochmal von deiner Art demnächst mir ein bisschen was abgucken.
Das hätte dir Goethe auch schon geraten. Er hat gesagt, nur wenn man ins Wasser geht, lernt man schwimmen.
Ja. Ja, ich weiß. Aber wenn man da am Ufer steht und so ein bisschen Schiss hat, tut's ja nicht ganz. Ich habe letztens so ein Meme gesehen, tut's ja nicht ganz schlecht, wenn man einen hat, der einem da vielleicht so einen kleinen Stups gibt. Oder schon im Wasser steht.
Stimmt. Der kann ja so ein bisschen halten. Ich halte dich.
Ja. Ja.
Wir machen es wie bei dieser Sprungübung bei Dirty Dancing, bei dieser Hebeübung. Ja. Immer wieder.
Ob ich dich hochkriege? Ui. Bis ich auch sage, für so ein Tourprogramm, 5 Minuten vorher Skript lesen und dann nochmal 5 Minuten eine Aufnahme angucken. Passt schon. Naja. Mon amour.
Ja, mit dem Wissen kommen die Zweifel.
Ja, absolut. Hilft ja auch nicht. Sind wir am Ende unserer Folge angekommen und genießen diesen restlichen Sonntag noch. Ich gucke raus in strömenden Regen. Hatte eigentlich gedacht, ich könnte mal wieder ein bisschen Rennrad fahren. Steht nicht an. Mal gucken, was ich sonst noch Chilliges mache. Du machst was?
Blauster Himmel, Blick auf Capri. Heute ist ein ganz normaler Strandtag mit viel Schwimmen. Mhm. Morgen Boot geschartert und dann geht's nach Capri rüber.
Gönn dir. Alles klar.
Atze. Ja, ja.
Au revoir.
Es hat mal wieder gut getan.
Grüß deine Perle. Mir auch. Bis ganz bald. Tschüss.
Das Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.